morgen bleibt es zunächst sonnig und es wird noch einen Ticken wärmer als heute. 33 Grad in der
Brot und Dosenbier.
Hallo und willkommen zurück, ihr Lieben. Willkommen zurück bei Stockbrot und Dosenbier. Heute, ja, aus unserem kleinen Kurzurlaub mit unserem Kumpel Serhat. Wir sitzen hier in einer kleinen, gemütlichen Holzhütte in unserer Heimat. Hinter dem Haus, da plätschert ein kleiner Mühlenbach hier im Ofen. Da prasselt ein kleines Holzfeuer, das ich gemacht habe, dass die Hütte hier schön warm wird. Wir sitzen hier auf einer gemütlichen Couch mit Bettdecken, also ihr sollt euch das richtig bildlich vorstellen, wie chillig und gemütlich das hier ist. Wir nehmen euch heute also quasi mit an unseren Wohnzimmertisch hier, an unser Lagerfeuer. Und wir haben auf jeden Fall ein paar ganz coole Themen, über die wir heute sprechen können, glaube ich. Jungs, wie geht's euch? Seid ihr überhaupt noch aufnahmefähig nach diesem chilligen Tag?
Hallo, meine Lieben. Dankeschön erstmal für die Einladung und dass wir hier dabei sein dürfen oder dass ich viel mehr dabei sein kann. Und ich bin voll ready und aufnahmebereit.
Ich bin aufnahmefähig, du für jede Aufnahme fähig. Ein bisschen Spaß beiseite, aber wir ulken schon mal ein bisschen rum, wenn wir zusammen sind, Leute. Und ihr habt hier quasi einen kleinen Querschnitt aus unserem Urlaubswochenende hier in der Holzhütte. Ich glaube, es wird ganz nett. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Schnack mit euch.
Ja, ihr müsst euch vorstellen, dass wir in Vorbereitung auf diese Folge exzessiv Best-of-Frauentausch-Clips bei YouTube geguckt haben. Also wir haben uns maximal seriös auf diese Aufnahme vorbereitet, haben jetzt hier ein, zwei Getränke geöffnet und sitzen hier, wie gesagt, bei prasselndem Holzfeuer auf der Couch. Und ja, wir haben ja immer so ein kleines Überthema für die Stockbrot-Folgen. In der ersten war es eine sehr politiklastige Diskussion, so zum Reinkommen. Zweite Folge hat Daniel uns mit dem tasmanischen Tiger überrascht tatsächlich. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ich dachte, ich komme heute mal mit einem Thema, mit dem eigentlich jeder was anfangen kann, dem Erwachsenwerden. Also dieser ganze Prozess Erwachsenwerden, was gehört dazu? Wann hat man das erste Mal gemerkt, dass man erwachsen ist? Was hat einen geprägt? Musikalisch vielleicht? Was hat den Weg geprägt? Wegbegleiter? Wie hat man Verlust wahrgenommen das erste Mal? Und wie geht man mit diesen Knotenpunkten im Leben um, also diese Schlüsselpunkte im Leben, wo man im Nachhinein merkt, okay, wenn ich da in eine andere Richtung gegangen wäre, dann sähe mein Leben heute ganz, ganz anders aus, ob jetzt besser oder schlechter. Ich glaube, da haben wir viel zu erzählen. Wie gesagt, ihr müsst euch da so ein bisschen überlegen, wie weit ihr ins Detail gehen wollt, Jungs. Hast du irgendwelche ersten Gedanken, Daniel?
Erwachsen werden. Ich habe mal davon gehört, dass es das gibt. Ja, keine Ahnung, es ist eine relativ seltsame biologische Sache, denke ich, irgendwie. Also das Altern gehört halt einfach mit dazu und ab einem gewissen Zeitpunkt merkt man für sich, dass man sagt, okay, irgendwie nehmen jetzt Verantwortung, Aufgaben, Pflichten und so weiter so dermaßen zu, dass es jetzt wohl so weit ist, dass man erwachsen ist. Nein, Spaß beiseite, aber es ist schon so, ich denke, und also ich würde mal auf jeden Fall für euch beide mitsprechen, wenn ich sage, dass es irgendwie mit dem rein biologischen Erwachsensein so mit 18 irgendwie noch nicht so richtig abgeschlossen ist, weil man doch durchaus ein bisschen länger braucht, um das Ganze zu realisieren.
Ja, safe. Auch mit dem, ja, mit 21 dann vollends erwachsen sein. In manchen Ländern ist die Volljährigkeit ja auch mit 21 erst gegeben. Ich weiß auch nicht, ob das schon dann so das Ende des Prozesses war. Ich habe mich gefragt, gibt es so einen Punkt in eurem Leben, wo ihr zum ersten Mal so realisiert habt, so jetzt bin ich erwachsen, jetzt fühle ich mich erwachsen, jetzt weiß ich, ich bin so in der Erwachsenenwelt angekommen. Gab es da für euch so einen Schlüsselpunkt? Ich habe da bei mir echt viel drüber nachgedacht und weiß ich nicht, ob das so bewusst wahrgenommen wurde, aber ich habe so ein paar Punkte auf jeden Fall, wo es mir doch mal richtig deutlich wurde, auf jeden Fall.
Also prinzipiell kann ich sagen, dass ich das erste Mal dran gedacht habe oder beziehungsweise darüber mir Gedanken gemacht habe, war tatsächlich so zu meinem 21. Geburtstag, nachdem ich 21 geworden bin. Und da hat man sich so seine Gedanken gemacht, so, ja, wo stehe ich gerade im Leben? Bin ich schon erwachsen oder gehe ich in die Richtung, jetzt musst du halt gewisse Sachen oder gewisse Statuten, die von dir erwartet werden, gerecht werden und schauen, dass halt die normalen Lebensabschnitte, die man so kennt, in eine andere Richtung gegangen sind. Also das waren so Entscheidungsträger dann im Leben. Ja, doch, kann ich schon sagen, so mit 21 waren die ersten Gedanken.
Also bei mir würde ich sagen, ich glaube, ich war schon immer so ein bisschen kreativer Freigeist und habe so Hobbys gehabt, die nicht üblich sind. Und für viele Menschen, die so den normalen Karriereweg hinlegen, vielleicht auch nicht ganz verständlich sind oder waren. Und in einer Zeit schrieb mir auch mal so ein alter Kollege oder Klassenkamerad, mit dem ich Abi gemacht habe, werd doch mal erwachsen. Dieser Satz passt jetzt irgendwie ganz gut. Jetzt im Nachhinein habe ich es, glaube ich, doch noch geschafft. Kann nicht von mir behaupten. Aber ich glaube, ich war noch relativ lange verspielt so in meinen Träumen, Wünschen, Hobbys und so weiter und so fort, was dazu geführt hat, dass sich das mehr so eingeschlichen hat. Und so richtig gemerkt habe ich das eigentlich, als wir zusammen gewohnt haben, Fabian, so das erste Mal. Und ich festgestellt habe, oh scheiße, so eine Miete muss ja auch bezahlt werden. Und ich dann morgens um 4:30 oder so aufgestanden bin, um 5 den Bus zu nehmen und dann irgendwie so in eine Fabrik zu fahren, um dort irgendwelche Gewinde zu bohren, auf diese Weise irgendwie mein Studium zu finanzieren oder zumindest halt in diesen Semesterferien das machen zu können und zig verschiedene Jobs, die ich letztendlich annehmen musste, um so meine Fixkosten zu decken. Und dann wurde ich, glaube ich, relativ schnell von heute auf morgen erwachsen. Denn wenn du so, sag ich mal, mehr oder minder finanziell auf den eigenen Beinen stehst, dann hast du auf jeden Fall sehr viele Pflichten und dann merkst du dann doch irgendwie recht schnell, was es denn bedeutet, erwachsen zu sein.
Ja, das unterschreibe ich und das fühle ich. Ich hatte das Glück, dass zumindest während des Studiums meine Eltern die Miete bezahlt haben. Das heißt, das war schon mal ein großer Klotz, der für mich weggefallen ist an Verantwortung und auch an Druck, ne? Auch wenn ich mir den Rest halt selbst finanziert habe. Du hast eben von normalem Karriereweg gesprochen und werd doch mal erwachsen. Ich habe irgendwie das nie so für mich veranschlagt, so einen normalen Weg zu gehen. Für mich war immer klar, bis 30 mache ich so einen auf Lebenskünstler und lerne die Welt kennen und mache, was ich möchte. Und dann ist immer noch früh genug, ins Erwachsenenleben in Anführungsstrichen zu starten. Dann habe ich immer noch fast 40 Jahre Arbeitsleben vor mir. Das war immer so meine Vision. So bis 30 nehme ich mir Zeit und mach eine ruhige Kugel und so, ne? Und lerne die Welt kennen, gucke, was die Welt zu bieten hat. Es ist ja generell so. Wer blickt schon mit, ich meine, wir sind jetzt alle Mitte 40, sehr hat ein bisschen jünger, 2-3 Jahre. Dankeschön. Oder Mitte 40, 43 bin ich, du auch.
Also von Mitte 40 sind noch echt weit entfernt, Leute. Fabian übertreibt.
Naja, 1-2 Jahre, ne? Ich werde im Januar auch schon 44. Das sind ja so Zeiten, wo man so retrospektiv auch schon mal so ein bisschen aufs Leben guckt und sich überlegt, ist man jetzt da, wo man so mit 20 sich gesehen hat in dem Alter? Weißt du, was ich meine? Also, du hast ja eine Vision für dein Leben und du hast dir vorgestellt, wie wird das Erwachsenenleben sein? Bin ich da, wo ich gedacht habe, dass ich sein würde vor 20, 25 Jahren? Safe nicht, definitiv nicht. Das Leben hat viele, viele Abzweigungen bereitgehalten für mich, die nicht geplant waren, und wir haben drüber gesprochen, wir haben da auch jetzt am Wochenende drüber gesprochen, über so diese depressive Phase, die ich hatte, eine Selbstständigkeit, die ich hatte, die gescheitert ist. Ich habe sehr, sehr viel Geld verloren durch die Depression und diese Selbstständigkeit. Ich habe es eingegrenzt, ungefähr 250.000 ist es gewesen, und für mich hat Erwachsenwerden auch einfach damit zu tun, diesen Verlust zu begreifen und nicht unterzugehen und wieder aufzustehen und zu sagen, so, ich hake das ab, ich blicke nach vorne. Ich glaube, auch wenn es mit Mitte 30 erst war oder Ende 30, das war ein Punkt, der mich auf jeden Fall im Erwachsenenalter deutlich vorangebracht hat. Dieses Aufstehen, die Depression abschütteln und zu sagen, so, ey, ich vergesse, was geschehen ist. Ich blicke nach vorne, nicht mehr nach hinten. Ich trauere dem nicht nach und ich mache jetzt meinen neuen Weg und finde meinen Platz im Leben, ohne dem hinterher zu jammern, was gewesen ist.
Ja, ist ein guter Punkt. Also ich denke, zum Erwachsenwerden gehört eben auch der große Aspekt des Verantwortung übernehmens. Und ob nun für sich selbst, für seine Lebenssituation oder für andere, sei mal dahingestellt, aber diese Verantwortung, die man dann trägt, die ist, glaube ich, schlussendlich der Punkt. Ich glaube grundsätzlich, dass man auch in den 20ern noch definitiv nachreift. Also so oder so, egal welches Lebenskonzept du jetzt fährst und ob du jetzt, keine Ahnung, recht früh anfängst, deinen Bausparvertrag zu befüllen und früh heiratest, Kinder in die Welt setzt oder was auch immer. Ich glaube, dass du dennoch noch nachreifst, definitiv sogar. Und deswegen, glaube ich, ist das Erwachsenwerden ein Stück weit ein lebenslanger Prozess, denn ich denke so, das Kind im Manne oder in der Frau, das bleibt ewig bestehen und das ist auch gut so.
Ich denke halt auch, wenn ich das auf mich projizieren kann, dass man so mit 20, 21 eine gewisse Vorstellung davon hatte, wie das Leben quasi in den nächsten 10 Jahren aussehen wird, so wie ihr das schon gesagt habt, Jungs, und habe dann so mit 21, 22 festgestellt, okay, meine erste eigene Wohnung, die ich dann quasi hatte, dann war halt der Plan quasi geschmiedet, okay, die muss ja irgendwie natürlich bezahlt werden, man braucht das Geld dafür, man muss halt arbeiten gehen und zu dem Zeitpunkt war ich halt noch am Studieren und dann kam halt der Gedanke, okay, was macht man da, wie macht man das, wie managt man das, wie kann man das finanzieren, kriege ich das überhaupt hin? In der Phase war es halt auch so, dass man halt etwas auf sich alleine gestellt war, das heißt, klar waren die Eltern irgendwo greifbar, aber es war jetzt nicht so, dass wir so, oder dass ich den Luxus hatte, dass die gesagt haben, wir übernehmen einen Teil deiner Miete oder helfen dir. Ich denke mal, tiefst im Innern, wenn der Fall eingetroffen wäre, hätte man auf jeden Fall darauf zurückgreifen können. Und man hat so seinen Weg geschmiedet. Jetzt rückwirkend betrachtet mit 40 blicke ich zurück und kann für mich sagen oder für mich behaupten, dass mein Leben die letzten 4, 5 Jahre eine sehr, sehr gute Wendung angenommen hat, die Ziele, die ich mir zuvor gestellt hatte, etwas später erreicht und in verschiedene Richtungen gelenkt und Gott sei Dank so Fuß gefasst, wenn ich heute zurückblicke, zu sagen, so, dass ich an einem Punkt angekommen bin, wo ich sehr, sehr zufrieden bin.
Ja, das ist ein Punkt, der uns sehr verbindet, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, jetzt im Laufe dieses Wochenendes und ihr müsst da gar nicht drauf eingehen, ich will nur diesen Oberbegriff kurz nennen. Wir sind alle so ein bisschen über Umwege ans Ziel gekommen. Wir uns vereint irgendwie, dass wir uns alle irgendwie mehrfach neu erfunden haben im Leben, um da zu sein, wo wir jetzt sind. Und uns vereint auch, dass wir mit relativ deutlichen Rückschlägen umgehen mussten und lernen mussten, die zu verarbeiten. Und das ist aber auch, ja, das ist, denke ich, auch das, was den Charakter eines Menschen zeigt, wie er mit Rückschlägen umgeht. Ne? Natürlich ist das auch immer davon geprägt, was du für ein Umfeld hast, wie stabil du aufgefangen wirst und ob du damit alleine bist oder nicht. Da hatten wir sicherlich auch Glück, dass wir zur richtigen Zeit die richtigen Menschen an unserer Seite hatten. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber das sind eben Dinge, die dieses Erwachsenwerden eindeutig geprägt und begleitet haben. Ne? Und ein Punkt, der ja für mich auf jeden Fall, der mir so richtig gezeigt hat, jetzt bist du quasi erwachsen, war eben auch der Tod meiner Eltern. Ich meine, das war natürlich auch schon eine Phase, wo ich bei meiner Mutter auch schon Anfang 30 war, ne? Aber das ist dann so eine Situation, wo dir bewusst wird, jetzt gibt es diesen familiären Rückhalt nicht mehr, ne? Jetzt bist du quasi wirklich hundertprozentig für dich alleine auf dieser Welt. Und ja, das ist so ein Punkt, unter dem ich manchmal leide, weil ich weiß, dass meine Eltern mit meinem Lebensentwurf teilweise gar nicht zufrieden waren und nicht einverstanden waren. Und ich finde es schade, dass ich ihnen nie den heutigen Fabian vorstellen konnte. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Dass sie mich nie so erlebt haben, wie ich jetzt bin, so in der Situation, dass ich wirklich sagen kann, ich bin absolut glücklich und zufrieden und im Reinen mit meinem Leben. So. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie das miterlebt hätten. Speziell meine Mutter. Wie gesagt, wir hatten nie das allerbeste Verhältnis, aber ich glaube, die hat sehr unter manchen meiner Entscheidungen gelitten. Mein Vater war ja immer sehr, sehr viel lockerer. Ja, ein Punkt, mit dem ich sehr, sehr hadere, tatsächlich.
Kann ich komplett verstehen. Also, da stellt sich natürlich die Frage, ob du nicht vielleicht das Gefühl auch hast, dass die sowas vielleicht auch schon im Vorhinein wussten. Also, dass sie vielleicht auch grundsätzlich trotz aller Zweifel und Bedenken hinsichtlich gewisser Entscheidungen von dir in den jungen Jahren vielleicht in sich auch ein sehr sicheres Gefühl hatten, dass sich das alles irgendwann zum Positiven entwickeln wird.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so war. Also meine Mutter, die hat mal irgendwann erzählt, dass ein Bekannter von meinen Eltern sie sehr zum Nachdenken gebracht hat. Also es war ein ich glaube, Steuerberater, der Ehemann von der guten Freundin von meiner Mutter, dann auch ein sehr intelligenter Mann, leider auch zu früh an Krebs gestorben. Und der hat wohl mal irgendwie, da war ich noch in der Grundschule, und der hat wohl zu meiner Mutter gesagt, der Fabian ist super intelligent, aber auch so ein kleiner Hallodri, vom Müllmann bis zum Professor ist alles drin bei dem Jungen, da weiß man nicht, wohin es geht. Ne? Und das, das hat meiner Mutter, glaube ich, sehr zu denken gegeben, dass dieser Weg so überhaupt nicht klar vorgezeichnet ist und dass wirklich da eine sehr, sehr weite Spanne herrscht. Ich glaube nicht, dass die diese Gewissheit hatte, der wird sein Ding schon machen. Ich glaube, die hat eher mit Sorge darauf geblickt.
Ja gut, das ist ja ganz normal. Ne? Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder haben und haben natürlich, glaube ich, auch so eine Art Schablone im Hinterkopf, mit der sie gerne das Leben steuern und navigieren würden. Aber so läuft es halt einfach nicht. Insofern ist es, glaube ich, mit aller Sicherheit kannst du, glaube ich, sagen, dass deine Mutter wusste, dass du sehr pfiffig bist und dass du das Potenzial mitbringst. Und mal auf alle Fälle noch die Hoffnung hatte. Davon bin ich überzeugt.
Ja, das wird so gewesen sein. Aber wie gesagt, ich habe angesprochen, dass wir oft ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis hatten. Das hat mich sicherlich auch im Erwachsenenleben oft gebremst in verschiedenen Sachen. Also beispielsweise in der Art und Weise, wie ich als junger Erwachsener Beziehungen eingegangen bin. Also ich habe das ja in einer der letzten Folgen, glaube ich, erzählt, wo es um schwere Mutter-Kind-Verhältnisse ging, dass meine Mutter auch mir durchaus als Kind, so als Grundschulkind, durchaus auch öfter gesagt hat, dass ihr Leben sicherlich besser wäre, wenn es mich nicht geben würde und dass ich, weiß ich nicht, das Schlimmste bin, was ihr jemals passiert ist. Und du als Kind weißt ja einfach nicht, du nimmst dir das zu Herzen, ne? Du fühlst irgendeine Schuld, für die du nichts kannst und realisierst nicht, dass du nichts dafür kannst. Und wenn deine Beziehung zu deinen engsten Bezugspersonen so gestört ist, dann lässt du auch als Erwachsener oder als junger Erwachsener sehr schwer Beziehungen zu anderen Menschen zu. Ne? Und das war ein Punkt, der mich im Erwachsenenleben oft gehemmt hat. Also ich hatte nie ein Problem, so Freunde an mich heranzulassen. Ich meine, ihr werdet das bestätigen, ich war Jungs gegenüber, euch gegenüber immer offen und ihr so, jeder war willkommen bei mir und jeder ist auch so, wenn Sympathie da war, dann habe ich mein Herz geöffnet. Ne? Aber beispielsweise auf Beziehungsebene ist mir das sehr, sehr lange nicht gelungen. Und das lag sicherlich auch daran und das hat mich sicherlich auch behindert. Ne? Also dadurch hat, ich weiß nicht, was meine Mutter letzten Endes dachte, was mich angeht, aber sie hat mir auf jeden Fall ein sehr großes Päckchen mitgegeben, so was mein Lebensweg angegangen ist. Ne? Ich möchte eine Sache kurz noch sagen. Ich habe eben erzählt, ja, wie gesagt, dass ich in der Depression und mit der Selbstständigkeit, dass ich sehr, sehr viel Geld verloren habe. Das ist immer so ein Ding. Manchmal, wenn wir so Sachen ansprechen wie, man kann uns bei Ko-fi was spenden und es gibt irgendwie, wir verkaufen Merch und wir überlegen, ob wir Stockbrot über Patreon machen, dann gibt es manchmal so einzelne Stimmen, die dann irgendwie sagen, ah, das ist irgendwie ätzend, dass ihr versucht, Geld damit zu verdienen. Das sollte ein freies Produkt für jedermann sein. Und eigentlich sehen wir das genauso. Aber vielleicht versteht ihr auch so ein bisschen meine Sicht. Ich habe immer so das Gefühl, ich muss aufholen, was ich verloren habe. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist natürlich totaler Schwachsinn, das wird so hier nicht klappen. Aber ich bin irgendwie, ich denke heute irgendwie wirtschaftlicher, als ich es früher getan habe und habe immer so das Gefühl, ich muss irgendwie sehen, dass ich ein bisschen was reinhole von dem, was weggefallen ist, damit ich mir bestimmte Wünsche noch erfüllen kann. Deswegen, wenn ihr das nächste Mal irgendwie denkt, was soll das mit der Patreon-Kacke, was oder wieso schon wieder Ko-fi, dann denkt daran, dass jeder so ja seine Beweggründe dafür hat und das ist vielleicht auch irgendwie so ein innerer Zwang meinerseits ist, ja.
Zum Erwachsenwerden gehört ja nun mal auch, dass man solche Hobbys, wenn man sie dann in dieser Form betreibt, wie wir es machen, irgendwann auch professionalisiert. Das ist quasi ein Erwachsenwerden des Hobbys. Und insofern für mich, wie ich schon immer gesagt habe, der total normale und logische nächste Schritt, auch wenn wir das, was wir hier so als Podcast-Produkt abliefern, immer wieder auch sehr frei oder offen sind oder das jetzt so wie in diesem Fall jetzt irgendwie im privaten Kontext aufgenommen wird, das zeichnet uns in unserem Content natürlich auch irgendwie aus. Trotzdem betreiben wir das natürlich auch mit einer gewissen Absicht zu wachsen und erwachsen zu werden. Und insofern war das für mich auch immer ganz normal, dass man sagt, wenn man in dieser Frequenz, wie wir es machen, liefert, dann ist es irgendwie auch so eine kleine Nebentätigkeit mal auf alle Fälle.
Das sicherlich, aber auf der anderen Seite weiß ich auch einfach die Community an sich zu schätzen. Es ist einfach so schön, dass wir so eine loyale Hörerschaft gefunden haben und man will denen natürlich auch jetzt irgendwie nichts zusätzlich aufbürden. Die Leute zahlen für ein Spotify-Abo beispielsweise, die hören uns dann da. Und es ist einfach cool, dass uns überhaupt zugehört wird. Und dann hat man so ein internes, schlechtes Gewissen, wenn man dabei so einen weitergehenden Gewinngedanken hat. Aber das ist jetzt, wie gesagt, das sind nur so Einblicke in meine Gedankenwelt, wo ich manchmal so das Für und Wider irgendwie abwäge. Ich will zu einem anderen Punkt kommen. Da habe ich so ein kleines Hot-Take, weil ich weiß, uns verbindet eine andere Sache, die uns beim Erwachsenwerden sicherlich auch sehr begleitet und sehr geholfen hat. Uns verbindet nämlich extrem die Liebe zu Musik. Und in unserem aller Fall auch extrem die Liebe zum Hip-Hop. Das war wahrscheinlich der wichtigste musikalische Einfluss, den wir so in der Jugend und im Erwachsenenalter haben. Und ich habe mittlerweile eine relativ eigene Sicht darauf entwickelt. Und zwar glaube ich, dass Hip-Hop auch dazu beigetragen hat, dass ich teilweise den Weg schwerer gegangen bin, als er hätte sein müssen, weil ich glaube, dass es falsch wahrgenommen oder falsch verarbeitet eine ganz schöne Loser-Musik ist. Also es ist eine geile Musik, versteht mich nicht falsch. Die drückt viele Gefühle aus, aber ich glaube, die hält einen in so einem Mindset, das einen teilweise nicht sich weiterentwickeln lässt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so eine, Hip-Hop ist eine Revolutionsmusik, da geht es um Zweifel an der Gesellschaft, Zweifel an Politik, da geht es um Counterculture dagegen sein, und ich glaube, das kann einem in so einem Mindset gefangen halten, so sich selber zu klein zu machen, auf die Welt zu scheißen, in Anführungsstrichen, und nicht so das Potenzial auszuschöpfen, das man hat, so, wenn man es zulässt, wenn man diesen Film fährt, ne? Also, das hängt immer davon ab, wie man die Musik auch selber feiert und wahrnimmt. Wie nehmt ihr das wahr? Stehe ich da alleine mit oder seht ihr das ähnlich?
Also prinzipiell kann ich halt dazu sagen, über Musik oder was uns halt auch extrem verbunden hat, also generell Hip-Hop, begleitet mich nach wie vor in meinem Leben. Und interessant, wir haben sogar heute ja noch kurz darüber gesprochen, Daniel, mit gewissen Songs, die halt von früher, die ich gehört habe, ich nehme die jetzt heute mittlerweile etwas anders wahr, aber ich kann sagen, dass die Musik oder generell der Hip-Hop mich sehr, sehr geprägt hat. In schwierigen Zeiten, sowohl auch in sehr freudigen Zeiten, wo ich dann einfach dass diese Musik, die ich gehört habe, auf einmal angefangen habe, anders wahrzunehmen. Und das bin ich sehr dankbar darüber, und ich finde halt, Hip-Hop gehört einfach zu meinem Leben dazu.
Zu meinem auch, zu deinem jetzt auch, aber die Musik hat mich auch durch schwere Zeiten gebracht und hat mich immer durch Liebeskummer gebracht. Als mein Vater gestorben ist, habe ich zufällig ein Lied entdeckt von Vinnie Paz von Jedi Mind Tricks, der darüber rappt, dass sein Stiefvater verstirbt nach schwerer Krankheit, und das war für mich so, ich habe mich verstanden gefühlt, weil das auch so die Story war, die wir hatten. Und er hatte seinen richtigen Vater nach schwerer Krankheit verloren, dann seinen Stiefvater. Und am Ende hat er halt dann quasi den Satz gerappt, it's the same story, different pen. Also so, es ist dieselbe Geschichte, aber ich schreibe sie mit einem anderen Stift. Ne? Und ich habe dann auch gedacht, das trifft auch auf ihn und mich zu. Ne? Das verbindet auch uns irgendwo durch die Musik, so, die ich höre und die mir dabei hilft, über den Tod meines Vaters hinwegzukommen. Also Hip-Hop war auch, ja, Seelsorger für mich und auch wie so ein wohliges Kissen, wo ich mich verstanden und abgeholt gefühlt habe, aber auch, wie gesagt, eine Musik, die dazu geführt hat, dass ich in so einem Scheiß auf die Welt Mindset gefangen war, lange Zeit, auch als es eine Zeit war, die geprägt und gezählt hat und wo ich sicherlich Potenziale nicht ausgeschöpft habe, weil ich eben in diesem Film war.
Ich habe mir oftmals im Kopf irgendwie Gedanken gemacht, wann und in welcher Form wir im Podcast so dieses Thema besprechen werden. Und mir auch immer wieder irgendwelche Worte und Situationen zurechtgelegt, wie das ablaufen könnte. Und jetzt ist es soweit, dass wir halt über dieses Thema sprechen, und so soll es dann auch sein. Also ich glaube, bei mir, das kann ich mit absoluter Sicherheit sagen und vielleicht auch so stark wie bei kaum anderen Menschen, die ich kenne, war Musik definitiv der Eisberg, der mich gerammt hat, und gleichzeitig der Leuchtturm, der mir Orientierung gegeben hat. Und also Hip-Hop hat mich sozusagen in einer Situation abgeholt als Jugendlicher, in der ich, sag ich mal, relativ wenige Perspektiven hatte, in denen vieles so richtig scheiße lief und in denen ich quasi mit all dem, was mich umgeben hat, nicht wirklich ein Glück gesehen habe oder eine Zufriedenheit oder eine Perspektive oder für mich irgendwie etwas, womit ich mich arrangieren kann oder sowas. Ich habe mich immer so ein bisschen fremd dann auch darin gefühlt teilweise. Und durch die Musik war es so, dass ich immer eine Möglichkeit gefunden habe, mich mit etwas zu identifizieren, einen Zusammenhalt zu spüren, Parallelen zu Leuten zu sehen, die mich sehr inspiriert und beeinflusst und motiviert haben. Und das hat mir immer durchaus einen Hoffnungsschimmer gegeben und eine neue Perspektive aufs Leben und Ziele und so weiter und so fort. Insofern würde ich sagen, hat mich Musik extrem beim Erwachsenwerden beeinflusst, sehr stark gebremst und gleichzeitig sehr stark gepusht und in eine gewisse Richtung getrieben, die mir aus heutiger Sicht ehrlich gesagt so ein bisschen peinlich ist und zumindest halt mir kilometerweit weg erscheint und vorkommt. Aber unterm Strich ist es halt etwas, was dich auch geprägt hat und sicherlich, sage ich mal, etwas ist, was mich in meiner Art und Persönlichkeit und sowas so stark beeinflusst hat, dass es jetzt auch irgendwie Teil des Ganzen geworden ist.
Ja, man muss dazu natürlich auch sagen, wir haben über diese Knotenpunkte gesprochen und ich habe das eben angemerkt, es gibt diese Punkte im Leben, wo man dann vielleicht in der Rückschau guckt, okay, was wäre gewesen, wenn ich da statt links rechts abgebogen wäre, wo würde ich dann heute stehen? Und du, das kann ich ja mal verraten, da müssen wir auch gar nicht drauf eingehen, wenn du das nicht möchtest. Du hattest in so einer Social Media und so Zeit, wo das leicht ist, sich als Künstler irgendwie zu vermarkten. Du hattest die Chance, mit Musik tatsächlich auch so ein bisschen was zu machen. Du hättest einen Plattenvertrag oder zumindest co-sign können. Du hättest mit Musik auch ein bisschen Geld verdienen können. Damals mit Hip-Hop bei einem deutschen Hip-Hop-Label. Und bist den Weg dann aber nicht gegangen. Fragst du dich manchmal, was gewesen wäre, wenn? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so deine Mucke immer gefeiert. So, ich fand immer, dass du Talent hast auf jeden Fall und habe immer gerne deine Tracks gehört. Und ich habe schon ein paar Mal gedacht, was wäre gewesen, wenn Daniel diesen Weg gegangen wäre, weil ich dir das durchaus zugetraut hätte und auch der Meinung gewesen wäre, dass das hätte klappen können zum damaligen Zeitpunkt.
Ja, keine Ahnung. Also ich sag mal, wie ich gerade schon versucht habe zu beschreiben, hat Hip-Hop mir immer dabei geholfen, mich so ein bisschen wegzubeamen, also quasi in eine Welt, in eine kreative Welt mich zu begeben, in der ich ganz viel Glück finde und ganz viele Dinge, die mir gefallen. Ich bin einfach ein komplett künstlerisch denkender Mensch, ein, würde ich sagen, ästhetisch denkender Mensch und Hip-Hop war etwas, was mir ganz viel gegeben hat zum Zeitpunkt. Gleichzeitig hat es mich sehr stark in anderen Bereichen gestoppt, so was so, sag ich mal, gewisse berufliche Entwicklungsschritte betrifft. Zur Musik als solche, ob es da jetzt große Erfolgschancen gab, ich weiß es nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein Werdegang ist, also so ein, sag ich mal, ein wenig oder kaum entwickelter Bereich meiner Persönlichkeit, weil eben dieser Teil niemals entfaltet wurde. Ich bin trotzdem total froh, dass es irgendwie nicht so weit gekommen ist, weil sich innerhalb dieser Musikszene solche vielen Dinge ergeben haben, mit denen ich mich gar nicht identifizieren kann und auch rückblickend, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt irgendwie so, das sind alles Thematiken, mit denen ich mich jetzt als erwachsener Mensch gar nicht mehr identifizieren kann. Und ich glaube, das wäre mir auch schlimm peinlich gewesen, wenn ich jetzt mich da jetzt vielleicht auch irgendwie, wenn ich zu stark bei gewissen Dingen partizipiert hätte, sagen wir mal so. Uns hat damals jemand gesagt, mit dem wir da im Kontakt waren, wo es dann um das Thema Vertrag und keine Ahnung und professionelles Musikmachen und sowas ging. Es geht darum, sich zu platzieren und dort zu bleiben. Und ich glaube, dass die Musik zu diesem Zeitpunkt gar nicht so weit war, wie soll ich das sagen, uns so zu akzeptieren, wie wir waren. Und heute würde ich, wenn ich Musik machen würde, eine ganz andere machen, als so, wie ich es damals gemacht habe. Denn die ich damals gemacht habe, war natürlich irgendwo auch Spiegelbild der Welten, in die ich mich weggebeamt habe. Heute würde ich Musik viel anders machen, ich würde sie viel erwachsener und ganz anders machen. Allerdings hatte ich meine Lebenssituation derartig verschoben, sodass es gar nicht mehr passen würde. Nur kann ich sagen, dass die authentische Musik, so wie sie mir am besten gefallen würde, damals nicht zeitgemäß war, weil sie nicht ins Game gepasst hat und heute nicht zeitgemäß ist, weil sie nicht mehr zu mir passen würde und zu meinem Lebensabschnitt. Also keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte noch total gerne total vieles erlebt, nicht nur alleine, sondern vor allem so mit meinen Jungs, mit euch und das ist sowas, was ich auf jeden Fall vermisse, das ist schade. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall die Szene sehr cool beeinflusst mit unserer mit unserer Art, unserem Style, unserem Humor und so weiter und so fort. Das ist halt schon schade. Nicht nur schade für uns, sondern auch schade für das Game.
Ja, safe. Wobei das aber auch lustig war. Einfach, das sind auch so WG-Erinnerungen, die ich aber auch liebe, so einfach in deinem WG-Zimmer zu stehen mit so einem total rudimentären Setup und dann irgendwie so schlecht Mucke zu machen. Dann auch selber das mal auszuprobieren und irgendwie ein paar Sachen rauszuhauen. Das ist irgendwie, das war eine spaßige Zeit auf jeden Fall. Da stand mir aber auch immer so ein bisschen, da stand ich mir auch oft so ein bisschen selber im Weg. Weil ich habe irgendwie so ein, in vielerlei Hinsicht, kennt ihr das? Oder andersrum, ich hatte das Pech und das Glück zugleich, dass mir im Leben viele Sachen immer sehr, sehr leicht gefallen sind. Also, dass ich in vielen Sachen immer so ein Grundtalent hatte. Schule, ich musste mich nie anstrengen, das ist mir alles in den Schoß gefallen. Ich habe keine Hausaufgaben gemacht, ich habe nie gelernt, das ist alles zu mir gekommen oder so. Oder ich habe ja mal eine Zeit lang in der Oberstufe, habe ich irgendwie Gedichte geschrieben, weil wir so einen Gedichtkurs hatten bei so einem Lehrer, das hat mich sehr inspiriert und das hat mir gelegen, irgendwie so diese Struktur zu schaffen und mich mit Worten auszudrücken. Aber ich habe halt einfach gemerkt, dass ich musikalisch beispielsweise nicht begabt bin. Da hätte ich zu viel investieren müssen. Und ich habe immer davor zurückgeschreckt, wenn ich irgendwas nicht auf Anhieb gut konnte. Oder ich wollte immer auf Anhieb gut in etwas sein. Und wenn ich das nicht geschafft habe, dann habe ich davor zurückgeschreckt, die Arbeit zu investieren. Das war halt so auch Zeit meines Lebens so ein Ding, was mich von vielen Sachen abgehalten hat, die ich gerne mal probiert hätte, die ich total spannend finde. Weil ich einfach nie gelernt habe, großartig für irgendwas, was ich möchte, zu arbeiten, weißt du, also so doof ausgedrückt. Und ja, jetzt, das ist so ein Ding, was jetzt zum Beispiel im etwas höheren Erwachsenenalter kommt, dass ich denke, ey, scheiß einfach drauf, bestimmte Dinge probiere ich jetzt einfach so, man wird halt Stück für Stück besser, es fällt kein Meister vom Himmel. Also ich habe jetzt eher diese Ruhe, dran zu gehen und zu denken, so, du musst gar nicht auf Anhieb perfekt sein.
Disziplin besiegt Talent, so einfach ist es. Und ich bin fest auch davon überzeugt, dass das der Schlüssel zum Ziel ist. Ich kann da, glaube ich, auch ein Liedchen von singen. Und in dieser Zeit, als ich Musik betrieben habe, denke ich, dass auch dieses Quäntchen Disziplin oder vielleicht auch mehr ist ein Quäntchen. Vielleicht war es ein ganzer Eimer voll Disziplin, der letztendlich gefehlt hat, trotz der bereits offenen Tür, die wir hatten. Uns davon abgehalten hat, dass jetzt wirklich irgendwie, dass es zu einem Durchbruch kam oder irgend sowas. Und ich glaube, rückblickend betrachtet wären wir ja eh komplett aus diesem Alter raus, so aus jetziger Sicht, sodass ich ein Stück weit auch froh bin, dass es alles nicht passiert ist, weil ich mir dann wiederum denke, bin ich überhaupt der Typ für so ein Showbusiness? Bin ich überhaupt dafür gewappnet gewesen? Bin ich dafür stark genug? Ist das überhaupt mein Ding? Ja, oder ist das nicht einfach cool so, wie es ist? Es ist irgendwie ein kreativer Teil von mir, den ich auch nicht vergessen werde, mit ganz vielen tollen Eindrücken, etwas, was uns als Freundeskreis auch komplett prägt. Es gab Menschen, die uns begleitet haben, die uns geprägt haben, die wieder weg sind, aber wir sind irgendwie zusammengeblieben und das ist cool. Und ich weiß noch, früher habe ich immer gesagt, ein bisschen aber auch, weil das eine Line war, also eine Textzeile, also man spricht von Lines in Hip-Hop, für all diejenigen von euch, die es nicht wissen, von Tupac, also einer der Rapper, die mich sehr stark beeinflusst haben. Ich habe vorhin das so ein bisschen skizziert, dass es halt so Situationen gab, die nicht so ganz einfach war und er war ganz speziell jemand, der mich dort abgeholt hat in dieser Lebenssituation. Und der hat halt gesagt, so und so, wenn ich es schaffe, dass sie mir zuhören, kann ich viel erreichen. Und das war immer so das Ding. Wir wollten eigentlich immer, dass wir eine geile, positive Message in die Welt setzen. Wir wollten unsere Musik machen, unseren Style durchbringen und wir wollten einfach nur Positives machen. Wir wollten ein Stück weit Ablenkung von diesem stressigen Alltag schaffen. Wir wollten die Menschen nicht irgendwie unterhalten, wir wollten uns nicht verbiegen, wir wollten keinen Schrott erzählen, wir wollten einfach emotionalen Conscious Rap, so hat man das bezeichnet, machen, der den Menschen einfach in schwierigen Lebenslagen hilft. Das war so das Ding, was uns wichtig war. Und als dann so diese ganzen Akro-Berlin-Geschichten und sowas um die Ecke kamen, war das definitiv etwas, was uns quasi von vornherein verdrängt hätte, glaube ich, weil wir nur die Chance wahrscheinlich gehabt hätten, entweder auf diesen Zug aufzuspringen und uns dementsprechend vielleicht sogar peinlich zu verbiegen, das weiß ich nicht. Peinlich deswegen, weil es nicht unserer Natur entspricht. Oder aber vielleicht hätten wir noch irgendwie so eine Nische für uns gefunden oder was auch immer. Das weiß man im Nachhinein nicht. Fakt ist auf jeden Fall, was ich sagen möchte. Das ist, finde ich, so spannend und so schließt sich dann der Kreis. Jetzt, wo wir dieses Podcast-Baby haben, hören sie uns zu. Hört ihr uns zu. Und das ist halt irgendwie dann lustig dann doch am Ende.
Ja, stimmt. Interessanter Zirkelschluss. Ich habe da noch eine Frage, um das Hip-Hop-Thema zu schließen, bevor ich zum nächsten Punkt komme. Den hast du schon angeteasert, gerade so, ohne es zu wollen. Du hast von Tupac gesprochen. wenn ihr jetzt sagen müsstet, das vielleicht auch für die Hörer dann da draußen so, die mit Hip-Hop nicht so viel am Hut haben und die vielleicht mal so eintauchen wollen in diese Welt, das eine Album, das euch am meisten geprägt hat in dieser ganzen Reise, welches wäre das, was würdet ihr sagen, ist das eine, ihr müsst euch auf eins beschränken, ich weiß, das ist super schwierig, weil mir geistern direkt ungefähr 50 im Kopf rum, das auf eins runterzubrechen ist nahezu unmöglich, aber versucht es mal.
Cool Savage, der beste Tag meines Lebens.
Ich kann mich anschließen, aber ich muss halt dazu sagen, ja, aber ich habe noch ein zweites, was mich noch mehr geprägt hat und das war The Game und das Album Documentary hat mich einfach, heute noch begleitet es mich.
Unglaublich starkes Album auf jeden Fall. Mal sag mal irgendwie ein, zwei Sätze dazu, warum das, warum diese Alben, was haben die so Besonderes für euch mitgebracht? So was, warum sind das so die Sachen, die ihr jemandem ans Herz legen würdet?
Also es war einfach so, dass ich, nachdem ich quasi in diese US-Hip-Hop-Szene eingetaucht bin, die mich also sehr stark geprägt hat, da waren es eben Leute wie Tupac, Nas, Exhibit in erster Linie, die drei würde ich sagen, die haben mich total abgeholt und gleichzeitig führt es natürlich, wenn du so stark in so eine amerikanische Rap-Szene eintauchst mit New York-Rap, West Coast-Rap und sowas, dann führt das natürlich auch zu einem gewissen Identitätskonflikt, denn bei mir am Dorf sah das nicht aus wie irgendwie Chicago oder To Live and Die in L.A., sondern es war halt einfach ganz normales Dorfleben in Deutschland, in Westdeutschland und dann ging es irgendwie zum Gymnasium und das war so meine Lebensrealität, was zu so einem gewissen Konflikt geführt hat natürlich auch. Dennoch hat es mich, wie gesagt, abgeholt und dann war das so die Zeit, in der dann Deutschrap auch losging, aber nichts, womit ich mich auch nur ansatzweise ähnlich identifizieren konnte. Es gab natürlich Leute wie Ferris MC, Afrop oder Max Heere, Freundeskreis, die ich jetzt irgendwie gefeiert habe oder auch die absoluten Beginner, aber das war nie richtig, richtig cool. Und Kool Savage war der erste richtig coole Rapper, der es geschafft hat, on point zu rappen, Punchlines zu bringen und amerikanisch zu klingen, dabei aber deutsch zu rappen. Und deswegen war das auf jeden Fall eine Person, die mich nach wie vor total stark beeindruckt und beeinflusst hat oder der auch lange Zeit mein Idol musikalisch gewesen ist, weil ich seine Musik nach wie vor feiere. Das ist mir vollkommen egal, ob die jetzt 30 Jahre alt ist oder halt neu. Ich habe da aber durchaus auch einen gewissen Abstand zu. Das heißt, ich sehe natürlich auch vieles kritisch, verstehe, dass die Texte, die ich damals gefeiert habe, für die er prominent wurde, heute gar nicht mehr ernst nehmen kann. Aber das ist eben Hip-Hop und das muss nicht jeder verstehen. Mir ging es vor allem immer um eine gewisse Ästhetik. Das habe ich eben gesagt, ich bin so ein sehr kreativer, aber auch künstlerisch denkender Mensch. Und das überträgt sich bei mir auch in der akustischen Wahrnehmung. Und für mich war er einfach immer ein brillanter Rapper und das hat eigentlich genau gepasst. Ich habe auch zum Beispiel bei Nas und Exhibit die Texte gar nicht immer verstanden. Ich fand die trotzdem cool, weil es mir um das Gesamtprodukt ging. Und das ist das, was Kool Savage auch hat. Und natürlich hatte er coole Texte auch, die ich verstehen konnte. Und insbesondere Schönste Tag meines Lebens, also der Track auf dem Album, ist natürlich auch etwas, was mich neben Aura und sowas später noch alles kam, richtig stark beeinflusst hat.
Ja, der Schönste Tag meines Lebens ist, glaube ich, einer der positivsten Songs, die ich kenne, so, es ist so ein Lied, was ich auch ganz oft gehört habe, so, um mich auch wieder aufzubauen, so, das war auch tatsächlich so, ich meine, wie gesagt, meine Eltern, die haben Hip-Hop immer gehasst, ich habe irgendwann, habe ich das Lied gehört, so, in meinem Zimmer damals, und hatte so die Tür offen, ich wusste gar nicht, dass irgendwer zu Hause war von meinen Eltern, und dann kam meine Mutter so in mein Zimmer und meinte so, sie würde wahrscheinlich manche Sachen anders ausdrücken als Savage in dem Lied, aber das ist, daran sollte man sich orientieren, so. Das war, fand ich interessant, so, auf jeden Fall. Ja, wenn ich ein Album wählen müsste, wäre es wahrscheinlich, obwohl ich glaube, Nas und Mobb Deep waren, glaube ich, die Sachen, die ich am meisten gehört habe in meinem Leben und Ransom. Aber ich glaube, wenn ich ein Album wählen müsste, wäre es Heavy Mental von Killer Priest. Ja, halt auch so Conscious Rap, also Killer Priest, so aus dem erweiterten Wu-Tang-Umfeld, jemand, der ja, so mit so klassischem Rap angefangen hat, aber mehr so aus dem Storytelling-Bereich und dann irgendwie immer mehr so abgedriftet ist in so, ja, geschichtliche Themen und Verschwörungstheorien, UFOs, was weiß ich was, Aliens und mittlerweile auch teilweise gar keinen richtigen Hip-Hop mehr macht, also wenn man so die aktuellen Sachen von dem hört, so Safran, zum Beispiel ein Track, da weiß ich gar nicht, wie ich das benennen würde, musikalisch. Aber der hat halt immer so, der hat es geschafft, die Beats haben mich einfach in so eine andere Welt transportiert, also die haben mich irgendwie hypnotisiert und textlich hat er es immer geschafft, mich zum Nachdenken zu bringen, so. Und das fand ich immer total geil. Ich habe dieses Album, ich weiß nicht, wie oft ich es gehört habe, und ich habe dann immer wieder Details entdeckt in Liedern, die ich schon 50 Mal gehört hatte, neue Anregungen, neue Ideen und so. Ganz, ganz starkes Ding und auch so eins, was du wirklich von Anfang bis Ende komplett durchhören kannst, ohne eine Schwäche zwischendrin. Riesig.
Also grundlegend ist es so, ich kann mich auch Daniel anschließen. Wir haben uns verbindet quasi Kool Savas ziemlich intensiv, weil wir haben in unserer Zeit ihn extrem viel gehört. Ich muss auch ganz ehrlich mir eingestehen, dass ich ihn sogar teilweise alle Songtexte auswendig gelernt habe und weil er mich einfach in der Zeit ja begleitet hat und ich kann halt nach wie vor sagen, also für mich persönlich, das ist meine persönliche Wahrnehmung davon, für mich gibt es keinen besseren als ihn, als Deutsch-Hip-Hop-Rapper. Klar, ich höre natürlich auch alternative Sachen im Deutsch-Hip-Hop, aber Kool Savas war so der prägendste Interpret in meiner Zeit.
Er ist und bleibt der King of Rap.
Ist so das sieht's so aus. Ja.
Voll.
Und zum Thema, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass The Game mich auch sehr geprägt hat, das Album. Das habe ich sehr, sehr gerne gehört, sehr, sehr Parallelen zu mir selber gefunden. Ich fühlte mich von ihm sehr, sehr abgeholt bei gewissen Liedern, weil halt damals sehr jung gewesen und ich hatte eine ganz andere Auffassung. Ich war zielstrebig für ganz andere Sachen und habe mich sehr, sehr abgeholt gefühlt. Und ich muss aber noch eine Sache ergänzen. Ein Interpret, den ich jetzt auch nochmal erwähnen möchte, den ich gerade nicht erwähnt habe, weil er mir direkt wie ein Blitz in den Kopf gestoßen ist, ist Eminem. Und es gibt ein ganz besonderes Lied, ich denke, das kennen wir alle und mit Daniel verbindet mich dieses Lied auch ganz, ganz extrem und das ist das Lied Mockingbird. Und
ja, Mann, ich hatte es gerade im Kopf.
Und das ist ein Lied von ihm, was mich heute noch, wenn ich an die Zeit zurückdenke, immer wieder aufs Neueste Flashbacks mir bereitet und ich es einfach sehr, 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 sehr gerne höre und es mich einfach sehr gut abholt.
Ja, fühle ich total. Für euch da draußen, was ihr vielleicht nicht so wisst, also im Zuge unserer musikalischen Bestrebungen waren wir halt einfach, wie wir immer gesagt haben, krass unterwegs. Also wir hätten diese Reise gerne so richtig weiter fortgesetzt und unser Traum war es natürlich irgendwie auf Bühnen zu stehen und zu rappen und unser Crew-Ding, was wir so im Kleinen hatten, in unseren Kinderzimmern oder WGs und keine Ahnung, Studios, wo auch immer wir gerade waren. Wir hatten das Glück zum Beispiel, dass wir auch irgendwie quer durch Deutschland fahren durften, durch die Musik und Leute kennengelernt haben und so. Wir hätten das gerne weiter fortgesetzt, um so richtig professionell zu machen. Und das ist das, was ich eben skizziert habe, was so ein kleiner Verlust ist. Definitiv ist es so, dass Eminem zu dieser Zeit uns auch sehr stark geprägt und beeinflusst hat und jemand ist, dessen Karriere und dessen Werdegang wir ja auch komplett als so 80er-Kids komplett begleitet haben. Wir haben genau mitbekommen, als er rauskam. Ich weiß noch genau, wie der das erste Mal irgendwie lief, das erste Video von My Name ist und all das, wenn wir vom Erwachsenwerden heute sprechen, ist eben Teil unserer Sozialisation. Deswegen ist es so wichtig für uns jetzt hier auch über die Musik zu sprechen. Viele von euch denken sich vielleicht, ja toll, Lobeshymne an Tupac, Kool Savas und Eminem und Game. Ja, mag vielleicht so sein, aber hey, wir sind halt hier ein persönlicher Podcast und deswegen liefern wir euch diese persönlichen Infos, die wir jetzt hier auch haben. Mir ist noch wichtig, zu diesem Punkt Sozialisierung zu sagen, dass in diesem Alter, wo wir angefangen haben mit dem deutschen Hip-Hop oder überhaupt Hip-Hop, der ja selbst auch erwachsen wurde, dass wir quasi parallel erwachsen wurden, hatte natürlich zur Folge, dass man eine sehr starke Identifikation damit hat. Und wenn man in so Zeiten der Selbstfindung ist, als Jugendlicher, Heranwachsender und so weiter, dann beeinflusst einen das natürlich extrem. Uns so wie tausend andere, ich glaube hauptsächlich junge Männer tatsächlich in Deutschland auch. Und wir haben vorhin noch so aus Spaß so ein Snippet gesehen von Frauentausch, um uns so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, zu unterhalten, zu quatschen und ein bisschen und irgendwie zu lachen. Und da war auch so ein junger Mann, das war scheinbar auch aus den frühen 2000er, der hatte original diesen Look an, den wir damals hatten, mit diesen breiten Hosen, 5XL-Shirts und Caps und so. Und das ist alles Teil der, sag ich mal, Selbstfindung, der Sozialisation und des Erwachsenwerdens. Ein Teil, der uns ganz viel Glück und Liebe und Kultur und sowas mitgegeben hat, aber der uns natürlich auch gleichzeitig davon gebremst hat, vielleicht berufliche Bestrebungen zu haben, die, sage ich mal, vollkommen unkünstlerisch sind, um es mal irgendwie oberflächlich zu halten. Und in dem Moment, wenn man anfängt zu sagen, okay, weißt du was, wir haben jetzt hier irgendwie professionelle Ambitionen oder wir wollen irgendwie uns kreativ austoben, dann war es, so kann ich zumindest von mir auch sprechen, letztendlich auch ein sehr starker Einflussfaktor für das, was ich schlussendlich als nächstes studiert habe. Denn irgendwann war mir klar, okay, das mit der Musik wird nichts mehr und dann studiere ich etwas, was mir am ehesten gefällt und das war eben Film und Medien. Und so führte das eine zum anderen. Heute ist es wirklich so, dass ich unfassbar froh bin, diesen Job zu machen, den ich jetzt mache. Das ist so 100.000%ig mein Ding. Und gleichzeitig kann ich halt diesen Job nicht ausüben, ohne ich selbst zu sein. Und glaube ich, so würde ich schon sagen, in jedem Moment, den ich irgendwie in meinem Berufsalltag sozusagen bestreite, spiegelt sich auch all diese Vergangenheit wieder, denn das ist Teil meiner Persönlichkeit.
Das dürfte jedem so gehen, nur man hat es selten so in Worte gefasst und so reflektiert nochmal betrachtet. Ne? Ich glaube auch, die Leute finden das gar nicht schlimm, dass wir so musikalisch abschweifen, weil ich denke, im Leben von fast jedem spielt irgendwie Kultur und Musik ist halt ein großer Teil von Kultur, irgendeine Rolle. Die meisten, die jetzt zuhören, die werden sich daran erinnern, werden jetzt wahrscheinlich dann in ihren musikalischen, weiß ich nicht, Erfahrungen schwelgen und sich daran erinnern, was sie gerne gehört haben. Eminem, muss ich sagen, war ab dem zweiten Album für mich irgendwie so ausgelutscht, aber Stan auf dem zweiten Album war das erste Mal, dass ich so einen Track gehört habe und das Storytelling mich so total aus den Latschen gehauen hat, wo ich dann einfach dachte so, wow, was für eine Story, als das vorbei war, ne, und man begriffen hat, was da passiert ist in diesem Lied und worüber er gerappt hat. Das war das erste Mal, dass Storytelling mich einfach so komplett aus den Latschen gehauen hat. Da gibt's auch nur wenige Tracks, die das können. Dance with the Devil von Immortal Technique, wahrscheinlich der beste Storytelling-Track aller Zeiten. Also wirklich so ein Lied, wo ich auch nach 100.000 Mal hören jedes Mal Gänsehaut und Tränen in den Augen habe tatsächlich. Nichts für Zartbeseitete, aber lege ich jedem ans Herzen, der mal richtig gutes Hip-Hop-Storytelling hören möchte. Aber bevor ich jetzt Holz auf dem Ofen nachlegen muss, du hast eben was anderes gesagt, so nebenbei. Du hast von dieser Crew-Mentalität gesprochen, von den Leuten, so die dann bei der Musik beteiligt waren und die mitgemacht haben. Und Leuten, die man kennengelernt hat und Leute, die im Leben waren und die dann wieder verschwunden sind. Und das ist auch so ein Teil des Erwachsenwerdens, denke ich, dass wir Menschen finden und auch wieder verlieren. Ob das jetzt Beziehungen sind, Freundschaften, Bezugspersonen, Leute, die von vornherein so ein gewisses Haltbarkeitsdatum in unserem Leben hatten, also wo absehbar war, das sind Menschen, die begleiten uns so ein Stück des Weges und dann werden die wieder weg sein, aber auch Menschen, die, von denen man denkt, die werden immer da sein und die dann aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen verschwinden und wo man sich auseinanderlebt oder irgendwie das Schicksal zuschlägt. Wie geht man mit diesen Rückschlägen um? Gibt es da irgendwie Punkte, wo ihr denkt, das sind sehr, sehr große Verluste und mein Leben wäre vielleicht anders gelaufen, wenn der und der Mensch präsenter gewesen wäre? Denkt ihr sowas manchmal auch oder denkt ihr, keine Ahnung, alles wäre so gekommen, wie es jetzt gekommen ist, auch wenn manche persönlichen Beziehungen anders geblieben wären? Oder beziehungsweise wie habt ihr gelernt, mit so Dingen umzugehen? Oder habt ihr das überhaupt? Habt ihr Menschen, wo ihr gedacht habt, so, das sind Leute, die mich safe immer begleiten werden und habt dann diese Enttäuschung mal hinnehmen müssen?
Ja, auf jeden Fall, ne? Also wir haben ja gestern noch über einen alten Freund, oder heute war das, von uns gesprochen, mit dem so auch meine ersten oder zweiten musikalischen Schritte und die bedeutendsten Schritte auch, mit dem ich die verbracht habe. Und ich hatte witzigerweise die ganze Zeit vor, hier an diesem Abend mit euch einen Track von ihm zu hören. Das haben wir zumindest zur Hälfte getan. Und sozusagen zu Ehren der alten Zeiten, denn das haben wir früher immer freitags gemacht. Wir hatten also Aufnahmesessions und so. Jackie Coke zu trinken. Das war so ein bisschen so unser Ding in diesen jungen Jahren. Und das sind schon Menschen, die ich mir zu diesem Zeitpunkt, wo ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass die mal irgendwann nicht mehr zu meinem Alltag dazugehören. Und dennoch glaube ich, dass die Lebenswege sich so weit auseinanderentwickelt haben, dass das ganz normal ist und dass es irgendwie auch dazugehört, weil man sich als Mensch ja auch weiterentwickelt. Ich glaube, also wenn ihr jetzt übrigens Hintergrundgeräusche hört, das ist der liebe Fabian, der kümmert sich hier ganz väterlich um uns und stopft neues Holz in den Ofen. Der kann das also wirklich sehr gut. Er hat besonderes Talent dafür und für das kulinarische Wohl sorgt übrigens Serhat, der uns jeden Morgen mit einem tollen Frühstück Sucuk mit Rührei so wie kein zweiter bezaubert.
Also ich kann mich auch dran anschließen. Es gibt natürlich Menschen, die in meinem Leben mich in ganz jungen Jahren geprägt haben, mit denen ja irgendwann der Kontakt weggefallen ist. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, okay, wir haben uns natürlich alle in gewisser Maßen weiterentwickelt und jeder ist so seinen Weg gegangen, aber man schaut mit Wehmut auf die Zeit zurück und stellt sich manchmal schon die Frage, was wäre, wenn diese Menschen nach wie vor noch Teil meines Lebens wären, und man, oder ich kann für mich dann frei sagen, in den meisten Fällen denke ich da halt zurück und da wären wir wieder beim Thema Musik. Wenn ich gewisse Songs höre von früher, die wir dann auch vielleicht zusammengehört haben oder eine Verbindung zu den jeweiligen Songs hatten, dass man dann so in einer ruhigen Minute kurz darüber nachdenkt und sich nochmal hervorruft, so, oh ja, das stimmt, das haben wir zusammen gehört, wir waren zusammen auf diesem Track und wie wäre es, wenn?
Ja, das fühle ich auf jeden Fall total bei mir, und das wollte ich vielleicht an der Stelle noch ergänzen, geht es natürlich nicht nur um Freundschaften im Kreise, so im Rahmen der Musik, sondern viel eher gab es auch eine Zeit vor der Musik oder auch danach. Und ich glaube, es sind durchaus, vielleicht sogar wegen der Musik, viele Freundschaften mit den Zeiten auf der Strecke geblieben. Und das sind welche, die mir im Nachhinein echt auch fehlen. Also ich weiß noch, irgendwie ganz jung, irgendwie in der 5., 6. Klasse am Gymi, hatte ich so wirklich ganz, ganz andere Lebenspläne, die sehr viel mit Leistung zu tun haben, um es mal so zu sagen. Und da gab es durchaus auch Klassenkameraden, mit denen ich dann irgendwann ab Mittelstufe sozusagen keinen Kontakt mehr hatte, mit denen ich aber sehr close war in diesen frühen Jahren am Gymi, und wo ich schon mir denke, so, hey, das hätte eigentlich auch eine Freundschaft fürs Leben werden können, und das ist schade, dass es nicht so ist. Es gab auch Leute, mit denen ich irgendwie dann Abi gemacht habe, wo man sich aus den Augen verloren hat, und wo ich auch glaube, dass mein kreatives Lebenskonzept, was ich vor allem nach dem Abi hatte, nicht zu allen gepasst hat, was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass man an getrennte Wege gegangen ist. Und das sind Dinge, die natürlich auch zu meinem persönlichen Erwachsenenwerden dazugehören, aber die ich schon so ein bisschen auch schade finde, mal auf alle Fälle. Es sind durchaus Leute, mit denen ich super viel Bock hätte, nochmal zu sprechen, und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es erstmal voll fremd wäre, denn in meiner Erinnerung habe ich dann irgendwie teilweise 10, 11, 12-Jährige oder sowas im Kopf oder von mir aus 18-Jährige. Die haben sich natürlich auch genauso weiterentwickelt, wie ich mich weiterentwickelt habe, und sind jetzt irgendwie Anfang 40. Und insofern wäre das natürlich nicht so wie früher. Man erkennt ja die Leute doch immer wieder, weil man das Kind noch kennt und die Körperstrukturen sich nicht verändert haben, die Gesichtszüge doch irgendwie noch die gleichen sind und so weiter und so fort, aber dennoch redet man dann ja mit erwachsenen Menschen, die einfach auch ein ganzes Leben gelebt haben bis dahin oder zumindest ein paar Jahrzehnte, und insofern glaube ich, dass es gar nicht so ein schöner oder so ein Moment wäre des Wiederzusammentreffens, wie man sich den vielleicht vorstellt, weil das, was man sich da fiktiv ja ausmalt, letztendlich einem Bild geschuldet ist, das man als Kind mal erlebt hat, so, wenn ihr wisst, wie ich meine.
Ja, weiß ich, was du meinst. Ich fand, teilweise ist auch, wie soll ich sagen, teilweise ist es auch positiv, wenn manche Menschen aus dem Leben gehen. Ja? Also nach der Abi-Zeit zum Beispiel, da lebt man sich mit vielen Leuten auseinander, und mein Vater meinte irgendwann zu mir, es ist eigentlich unschätzbar wertvoll, wenn, wie er das gesagt hat, das Leben das große Sieb schüttelt und man sieht, welche Leute durchfallen und welche nicht, weil man dann halt eben sieht, wer sind die Leute, für die es sich lohnt, Energie aufzuwenden, und wer sind halt die Leute, die halt letzten Endes durchfallen und für die man dann eben keine Energie mehr aufwenden muss. Aber es gibt eben auch Menschen, die, ja, die fehlen und wo man das Gefühl hat, das Leben wäre besser, wenn die noch da wären. Und das ist ein Punkt, für den ich mich manchmal hasse, für meine Dickköpfigkeit, wo ich dann manchmal denke, es gibt so ein, zwei Leute, die ich gerne in meinem Leben hätte, von denen ich aber das Gefühl hatte, dass die mir Unrecht getan haben und ich müsste über meinen Schatten springen, um auf die zuzugehen. Tue ich aber nicht, weil ich mich schlecht behandelt oder negativ behandelt gefühlt habe. Aber trotzdem weiß ich, dass deren Abwesenheit aus meinem Leben ein Verlust für mich ist. Und trotzdem schaffe ich es nicht, über meinen Schatten zu springen und zu sagen, ich will, dass du wieder da bist. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Das ist so eine ganz paradoxe Sache.
Ich muss sagen, da hast du gerade auch einen wunden Punkt bei mir angetroffen. Ich habe auch mit einem meiner Freunde den, mit dem ich auch schon jahrelang im Kontakt stehe, aber die letzten 3, 4, 5 Jahre das so ein bisschen in die Brüche gegangen ist, würde ich mir schon wünschen, wieder näheren Kontakt zu haben, aber aus verschiedenen Gründen ist es leider so, wie es jetzt aktuell ist. Aber passend zu dem Podcast heute, aus dem Nichts, habe ich gestern eine Nachricht bekommen, genau von dieser Person, und habe eigentlich gar nicht damit gerechnet. Und das war so der erste Startversuch wieder, glaube ich. Und man hat so ein bisschen jetzt hin und her geschrieben. Und das fand ich schon sehr, sehr wichtig, weil diese Person auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert in meinem Leben hatte und hat mich über Jahre begleitet. Und da habe ich mich natürlich drüber gefreut. Nichtsdestotrotz kann ich aber auch sagen, ich schließe mich dir an. Es gibt so gewisse Personen, da bin ich, kann ich jetzt frei sagen, sehr froh drüber, dass die nicht mehr in meinem Leben sind.
Die gibt's auf jeden Fall, ja.
Die sind halt einfach da und rückwirkend betrachtet bin ich da schon sehr, sehr froh drüber, dass diese Personen nicht mehr in meinem Leben sind und nicht mehr Teil von meinem Leben sind. Und das ist aber wirklich nur eine kleine Anzahl an Leuten. Und darüber denkt man halt manchmal sehr, sehr intensiv drüber nach. Und ich kann halt wirklich von heutiger Sicht sagen, so wie sich mein Leben entwickelt hat, bereue ich es nicht, dass ich mit gewissen Personen halt nicht mehr diesen Kontext teilen muss und keinen Kontakt mehr habe.
Ja, ich habe auf jeden Fall auch in der oder nach der depressiven Phase auch einige Kontakte verloren, weil das Leute waren, die sich vernachlässigt gefühlt haben. Und als ich das dann im Nachhinein erklären wollte, wo ich dann für mich selber das erklären konnte und dann einfach gesagt habe, pass mal auf, ich weiß, ich habe dich und dich vernachlässigt, das lag aber daran, dass ich alle Kraft für mich gebraucht habe und ich konnte nicht so funktionieren als Freund, wie ich das gerne getan hätte. Und da fehlte dann aber einfach das Verständnis für die Situation und die haben das dann einfach nicht angenommen oder konnten das nicht annehmen. Das finde ich sehr, sehr schade, weil ja das halt auch gezeigt hat, es ist so, dass da so ein Grundverständnis auch einfach fehlt bei manchen Leuten. Ne? Also so ist in den letzten Jahren auf jeden Fall eine Freundschaft in die Brüche gegangen, wo ich auch dachte, das ist eine, die mich mein Leben lang begleiten wird. Eben deshalb, weil die Person sich vernachlässigt gefühlt hat in der Zeit, wo es mir nicht gut ging und ich dann irgendwann dann den Kontakt gesucht habe und gesagt habe, pass auf, ich weiß, du hast dich vernachlässigt gefühlt. Ich brauchte eben diese Zeit für mich selber, diese Energie, um mich wieder zusammenzusetzen und mich zu reparieren. So, ich konnte nicht der Freund sein, der ich gerne gewesen wäre und die Person das offensichtlich nicht verstanden hat. So, und das war eine sehr, sehr große Enttäuschung, weil ich wirklich dachte, speziell die Person versteht alles, so, ne? Und? Aber das ist, das ist dann halt eben so, ne? Das ist dann vielleicht wieder dieses große Sieb, von dem mein Vater gesprochen hat, wo man dann auch eben manchmal schmerzlich die Einsicht hat, dass Leute, wo man wirklich das Gefühl hat, so mit dieser Person gehe ich durch die Hölle, wenn es sein muss, ne, dass eben auch die einen nicht in Gänze verstehen oder nicht den Rücken stärken können in manchen Ausnahmesituationen, weil es sich ihrer Realität entzieht und sie es nicht verstehen können. Ne?
Also ich teile den Gedanken, weil sowas Ähnliches ist mir auch widerfahren und aufgrund diverser Sachen, die dann seinerzeit vorgefallen sind, weil mir die Person halt einfach auch sehr, sehr wichtig war, hatte man sich im Vertrauen anvertraut und die Problematik geschildert, warum solche Sachen passiert sind und warum man da einfach den Kontakt halt weniger zueinander hatte. Und ich bin damals davon ausgegangen, dass der Bann, der uns damals verbunden hat, also doch trotzdem so stark ist, dass man gehofft hat insgeheim, dass dieses Verständnis einfach aufgebracht werden kann, weil die Erklärungen, die dazu geführt haben, dass es so ist, nicht irgendwie aus der Luft gegriffen waren, sondern wirklich sehr, sehr prägend waren. Und wenn man dann die Resonanz dann gekriegt hat, dass derjenige dann halt trotzdem komplett abgeschlossen hatte, ist dieses Siebverfahren, was sein Vater erwähnt hat, manchmal gar nicht so verkehrt.
Daniel zum Beispiel wusste ja auch nichts von meinen Problemen. So, der hat sich das denken können, aber der wusste nichts von dem Ausmaß und wie scheiße es mir ging. Das ist dann ja irgendwann in irgendeiner Folge, haben wir dann ungeplant drüber gesprochen, als wir auch einen Gast hatten und das Thema gerade gepasst hat. Und dann haben wir auch nach der Aufnahme weitergesprochen und Daniels Reaktion war halt, warum hast du nichts gesagt? So, ne? Und das ist eben die Reaktion, die man von jemandem erwartet, der so präsent im Leben ist. Und das wäre auch die Reaktion, die von mir jederzeit gekommen wäre. Wenn jemand mir nahe steht, dann möchte ich, dass der seine Probleme mit mir teilt und möchte helfen, da durchzukommen, ne? Und es ist dann halt unheimlich enttäuschend, wenn Menschen das eben nicht akzeptieren können. Und dann, wie gesagt, ja, dann ist man so hin und her gerissen. Was ist mehr wert? Zu wissen, dass man jetzt vielleicht eine Person weniger im Leben hat, die nicht so loyal ist, wie man das gedacht hat, oder nicht so viel Verständnis hat, wie man das dachte, oder eben den Menschen zu vermissen, den man dachte zu kennen. Und das ist aber, wie gesagt, das ist halt eben auch Teil des Erwachsenwerdens, ne? Dass man irgendwie Menschen anders sieht, dass Menschen sich anders entwickeln, als man denkt, dass man andere Wege geht. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein sehr zentraler Punkt des Lebens, dass man eben auch damit lernen muss, umzugehen, ja, menschlich enttäuscht zu werden, auf der einen oder anderen Art.
Manchmal ist es auch so, du hast gerade einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen und hast gesagt, dass Daniel dich beispielsweise dann gefragt hat oder gesagt hat, so, warum hast du mir nichts gesagt? Auf mich projiziert würde ich jetzt heute sagen, es gibt auch so ein, zwei Sachen, die in meinem Leben quasi vorgefallen sind, wo ich insgeheim gehofft habe, dass derjenige oder dass er mich halt drauf anspricht. Aber insgeheim wusste ich auch, dadurch, dass wir mittlerweile in einer sehr, sehr schnelllebigen Welt unterwegs sind, dass man manchmal zwar an diese Person denkt und man kann sich das so ein bisschen herleiten, dass es dir vielleicht nicht gut geht und es manchmal trotzdem nicht irgendwie dazu kommt, diese Person anzusprechen, aber nicht, weil man da dieses Desinteresse hat, sondern weil es einfach irgendwie, der Punkt ist einfach nicht da, wo man sich abgeholt fühlt und zu sagen so, ey, da stimmt irgendwas nicht. Und manchmal ist es auch so, man trifft sich, man redet über gewisse Sachen und auf einmal erwischt man einen Moment, und dann ist für beide Parteien klar so, okay, es gibt gerade ein Thema, darüber sollten wir sprechen und dann zeigt sich halt auch meistens, dass der kleine Kreis, der dann um einen ist, dass er sich dann sehr, sehr viele Gedanken macht und in den wichtigen Momenten dann einem dabei ist und quasi beisteht und über die Momente bin ich sehr, sehr froh, dass die da sind.
Die Wahrheit ist halt auch, dass man, und das ist Teil Ausdruck des Erwachsenwerdens oder Erwachsenseins, einfach so sehr mit seinem eigenen Kram beschäftigt ist. Also es ist unfassbar, wie viel weniger Zeit man für Dinge hat, als man irgendwie nicht erwachsen war, sondern halt, ich sag mal, nur Schüler oder so und vielleicht noch einen Nebenjob hatte. Und auch die hatte ich zum Beispiel immer. Ich habe irgendwie angefangen mit 13 oder mit 12 Comics für die Zeitung auszumalen und danach habe ich Zeitungen ausgetragen. Also mein erster Job war tatsächlich das Comic zeichnen. Das war dementsprechend wahrscheinlich auch schon mal so symptomatisch für so Dinge, die ich später machen sollte. Und Fakt ist auf jeden Fall, dass ich glaube, wenn man heute, so sehr man auch gerne bei manchen Menschen wäre, man schlussendlich auch einfach die Zeit nicht hat und zu sehr mit seinem eigenen Kram beschäftigt ist, so hart diese Realität auch vielleicht sein mag. Ich finde diese Metapher mit dem Sieb unfassbar stark. Die ist saustark. Und ja, so ist es. Vielleicht als Ergänzung daran, wenn du davon sprichst, dass gewisse Dinge so durchs Sieb fallen und andere irgendwie drin bleiben. Eine Metapher, die mein Vater immer genutzt hat, ist eine Kette, das Leben ist eine Kette voller Glieder. Und vielleicht sind das halt diese Teile, die im Sieb bleiben, diese Glieder, die zusammengefügt werden müssen. Finde ich irgendwie, ist eine spannende Verknüpfung der beiden Sachen.
Ja, hundertprozentig. Du hast natürlich auch recht. Das Leben verlangt immer mehr von einem ab und die Pflichten wachsen und man hat weniger Zeit. Aber gerade heutzutage ist es ja auch so leicht, wie nie zuvor irgendwie Kontakt zu halten. Also man kann durchaus Kontakt halten und es muss ja nicht, also ich denke mal, wir sind aus dem Alter raus, wo man irgendwie tägliche Meldungen erwartet von irgendjemandem, um mir zu sagen, du bist mein Freund, weil du musst dich jeden Tag melden. So, das war immer schon kindisch, ne? aber so mittlerweile weiß man halt auch, dass das totaler Humbug ist, aber ab und zu.
Da gebe ich euch einen Tipp fürs Leben, ne? Also wenn ihr so einen Kollegen an der Seite habt wie Fabian und nicht unbedingt wollt, dass der euch jeden Tag nervt und schreibt, startet mit ihm kein Podcast-Projekt.
Ja, dann hört man sich zwangsläufig fast jeden Tag, das ist wirklich so. Nee, aber ich, keine Ahnung, also man kann schon Kontakte halten, wenn man das möchte. Zum Erwachsenwerden und zum, ja, anderen Beurteilen von Menschen zählt übrigens auch, das ist auch eine Sache, die wir irgendwie alle in der einen oder anderen Form erlebt haben, auch die Erkenntnis, dass Familie eben manchmal auch nicht unbedingt das ist, wo man jetzt denkt, so, das ist der ultimative Rückhalt. Ne? Also Daniel hat ja einmal angesprochen, das weiß ich, dass du in einer Folge mal erwähnt hast, dass du einen Bruder hast, zu dem du wenig Kontakt hast. Und ich habe das noch nie erzählt. Ich habe eine Schwester, zu der ich gar keinen Kontakt habe seit Dezember 2016. Und das ist mittlerweile von der Person, die mir ja immer sehr nahe stand früher, wie ihr euch oder wie du dich speziell erinnerst, zu einer Person geworden, die absolut fremd ist. Und wenn ich darüber nachdenke, dann ist das total strange, dass es die mal irgendwann in meinem Leben gegeben hat und die ich auch nicht mehr in mein Leben lassen würde beispielsweise. Also das ist eine Person, wenn die jetzt irgendwie den Kontakt suchen würde oder sie, keine Ahnung, wäre schwer krank und müsste eine Niere gespendet bekommen, ich würde keinerlei Kontakt mehr zulassen. Das war eine harte Lektion, weil man ja immer das Gefühl hat, egal wie sehr man sich über Familie ärgert und wie sehr Familie manchmal auch irgendwie piesackt und es schlecht läuft und man sich streitet, aber letzten Endes kann man sich auf die verlassen und die Tatsache, dass man halt zufällig ein genetisches Profil teilt und irgendwie das gleiche Blut hat, in Anführungsstrichen, sagt halt leider auch einfach einen Scheißdreck darüber aus, was diese Menschen, wie loyal die sind, was die für dich bedeuten und wie die zu dir stehen. Und das ist auch hart gewesen zu lernen tatsächlich. Zumal ich es ja in dem Kontext gelernt habe, dass unsere Mutter verstorben ist. Und dann hast du halt diesen Verlust, dieses ambivalente Verhältnis. Du kannst bestimmte Sachen nicht mehr klären und aussprechen, die du gerne ausgesprochen hättest. Und die Person, die dein größter Rückhalt sein sollte, ist halt die größte Enttäuschung für dich. So, das ist einfach eine richtig krasse Situation, muss ich sagen. Sicherlich auch eine Sache, mit der ein oder andere Zuhörer relaten kann, weil ich glaube, das ist verbreiteter, als man denkt, dass sich so Familien auch auseinanderleben und irgendwie Streits und Missverständnisse das irgendwie zerstören.
Ja, safe, das glaube ich auch. Also wir haben das ja so, wie ihr wisst, dass wir ein unterschiedliches Level haben, wie wir mit privaten Dingen umgehen, und insofern ist es schon so, dass ich so ein bisschen mit einer gezogenen Handbremse hier auch erzähle, was mich nicht ganz frei reden lässt, aber das ist für mich in Ordnung. Dennoch würde ich gerne noch auf einen Aspekt eingehen, und zwar ist das mit der Freundschaft, die ihr vorhin auch besprochen habt. Tatsächlich hatte ich mir überlegt, dass es mal ein cooles Stockbrot-Thema sein könnte, über so vergangene Freundschaften zu sprechen, also Freundschaften, die sich irgendwie aufgelöst haben. Und das ist ja irgendwie auch das, was wir heute jetzt gerade in diesem Themenblock hatten. Ich finde das halt auch echt schade, ne? Es gibt auf jeden Fall Freundschaften, denen ich auch hinterher weine, die mir irgendwie sehr, sehr wichtig waren und auch echt noch wichtig sind, weil die mich irgendwie in frühen Jahren geprägt haben. Und gleichzeitig hat man so viele andere tolle Menschen in der Zeit kennengelernt und lernt die nach wie vor kennen, sodass das sozusagen dieses soziale Gefüge, das man so als Mensch mit sich mitschleppt sozusagen, sich doch da immer wandelt. Und dann gibt's doch dann auch so einen harten Kern. Und dieser harte Kern ist ja im Prinzip das, was wir jetzt hier auch haben, weil wir nach all den Jahren immer noch hier sitzen und quatschen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum das so ist. Ich glaube, wir konnten einfach schon immer gut miteinander sprechen. Ich glaube, dass das Ding ist, warum wir eigentlich auch so eine Art Familie für uns sind, so eine Freundesfamilie oder so, weil wir einfach echt gut reden können miteinander. Also, wie gesagt, hier mit laufendem Mikrofon, mit angezogener Handbremse teilweise, was mich betrifft. Aber wenn der Stopp-Button einmal gedrückt ist, dann eben mit Vollgas. Und also dafür bin ich euch total dankbar, Jungs.
Ich kann mich nur anschließen und bin auch dafür sehr, sehr dankbar, was wir haben. Und das ist für mich sehr, sehr wertvoll, um rückblickend einfach zu schauen. Wir sind schon sehr, sehr viele, lange, lange Jahre schon befreundet. Und ich habe quasi gestern mit Fabian darüber gesprochen. Auch wenn wir manchmal jobbedingt und wir haben ja alle so unsere Sachen, die wir machen, was die Uni angeht oder unseren akademischen Grad, den wir erlangen wollten oder teilweise ihr den ja schon erlangt habt und ich jetzt quasi mittendrin bin und quasi kurz vorm Abschluss stehe, ist es für mich unheimlich wichtig, dass auch wenn wir mal längere Zeit untereinander nicht so den engsten Kontakt hatten, dass wenn wir uns dann treffen, und einfach es immer so ist, wie es früher war, dass wir uns herzlich in die Arme nehmen können, dass wir uns unterhalten können, dass wir über alte Zeiten sprechen können, und es ist einfach Familie. Und
das ist für mich so die Quintessenz von Freundschaft. Also Daniel zum Beispiel habe ich ja, wie gesagt, eigentlich täglich Kontakt, ne? Also man verliert so diesen Faden nicht. So, wir sehen uns teilweise Wochen, Monate nicht, beziehungsweise hören uns manchmal auch Wochen nicht. Aber wenn man sich dann sieht, dann ist das immer so, als ob es das letzte Mal gestern gewesen wäre.
Richtig.
Und das ist halt das Ding, das sind dann so besondere Menschen, die man im Leben trifft, wo man einfach auch nach vielleicht einem Jahr nicht sehen oder nach einem halben Jahr das Gefühl hat, man hat gestern erst aufgehört, sich zu unterhalten, und man findet direkt da Anschluss, wo man das letzte Mal aufgehört hat. Und dann, das sind immer diese Momente, wo man merkt, das ist einfach ein Mensch, den man gut gebrauchen kann im Leben und der einen wahrscheinlich auch weite Strecken des Lebens begleiten wird.
Und deswegen auch nochmal ein sehr, sehr großes Dankeschön, Jungs.
Ja, Digga, wir haben zu danken, ey. Und das ist halt auch alles cool, denn irgendwie haben wir es geschafft, gemeinsam erwachsen zu werden. Das ist irgendwie auch eine schöne Erkenntnis, finde ich, dieser Folge. Witzig, Fabian, dass du es angesprochen hast mit diesem, mit diesem Phänomen, dass man sich jahrelang nicht sieht oder Monate, Wochen, was auch immer und dann eigentlich alles so wie gestern ist oder wie vor 20 Jahren. Eigentlich hat sich gar nichts geändert für uns, was ja irgendwie auch Zeugnis unserer Freundschaft ist. Ich habe mal vor einigen Jahren witzigerweise mit einem Bekannten, also es würde ich schon eher als Bekannten nicht, also er gehörte zum Freundeskreis, wir waren aber nicht so super close, muss man durchaus sagen, vielleicht nicht mehr ganz nüchternen Zustand eine relativ wilde Theorie aufgestellt, die irgendwie doch ganz zutreffend ist. Und so viel muss ich schon mal vorwegnehmen, wenn ich die Gespräche mit einem guten Arbeitskollegen gut richtig verstanden habe, dann ist der Gedanke gar nicht so weit von der Quantenphysik entfernt. Und zwar, dass es so gar keine kontinuierliche Zeit gibt, sondern dass es nur so eine Art Zeit der verschiedenen Beziehungen zwischen Menschen gibt. Dass sozusagen, jetzt wird es ein bisschen esoterisch, ich glaube natürlich an unsere normale Zeitrechnung, so wie wir sie haben, keine Frage. Aber ich finde den Gedanken ganz spannend, was so das soziale Miteinander betrifft. Dass man ein Gestern hatte, was letztendlich der Zeitpunkt ist, als man sich zuletzt gesehen hat und ein Jetzt, wenn man sich wieder sieht. Und unser Morgen kann von mir aus am wirklich morgigen Tag sein oder in 2 Jahren, das ist quasi egal, denn das ist unser gemeinsamer Morgen. Und das ist ganz spannend, denn diese Theorie, wie gesagt, habe ich mit diesem Bekannten aufgestellt und ich glaube, seitdem habe ich den auch nicht wieder gesehen. Ist aber der Gedanke oder die Erinnerung, die ich an ihn habe und wenn wir uns wieder sehen würden, dann müsste ich unweigerlich an ihn denken und dann wäre das mein Heute sozusagen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz spannender Gedanke, der wahrscheinlich irgendwie, wenn man so klug ist und die verschiedenen Disziplinen beherrscht, auch wissenschaftlich auseinandernehmen könnte. Aber letztendlich glaube ich, für Freundschaften gesehen, wenn man es mal ganz einfach übersetzt, dann ist, glaube ich, das so das Ding, dass man halt über verschiedene Zeiten hinweg dann trotzdem befreundet bleibt und dass sich halt nichts an dem, an der gemeinsamen Atmosphäre, an dem Vibe, den man hat, irgendwie ändert.
Ja, das ist eine interessante Theorie und eine schöne Umschreibung. Ich denke, da kann ich ganz gut mitgehen und das verstehen. Ergänzend dazu noch, es gibt natürlich auch das genaue Gegenteil, ne? Also es gibt auch Situationen, wo sich das genau gegenteilig anfühlt. Ich hatte eine Clique während der Abiturzeit. Das waren so 4 Leute. So eine feste Gruppe. Und einen davon wir haben so den Kontakt verloren, so während des Zivildienstes. Ne? Und ich habe ihn im ersten Semester wieder getroffen in einem Club bei uns in der Stadt. Also man hat sich dann quasi so ein Jahr nicht gesehen. Und es fühlte sich so unglaublich fremd an auf einmal. Ja, man hat sich so Hallo gesagt, aber stand so nebeneinander peinlich und wusste nichts mehr miteinander anzufangen. Und das so schnell, weißt du? Und das war auch ein ganz gruseliges Gefühl, weil das erste Mal war, dass ich das gespürt habe. Ich hatte eigentlich erwartet so, man sieht's, ich habe ihn gesehen, habe gedacht, ach geil, jetzt, keine Ahnung, trinkt man ein Bier und holt 1000 alte Stories raus und knüpft da an, wo man aufgehört hat. Und es war aber so, als ob jemand diesen Faden, dieses Zeitkontinuum gekappt hätte und man einfach einen neuen Menschen dahingesetzt hätte. Und das war super gruselig.
Ja, so eine Erfahrung hatte ich auch schon mal tatsächlich. Und zwar ist es auch ein früherer Freund, Schulkamerad, mit dem ich wirklich sehr viel Zeit verbracht habe. Und als ich dann mal wieder gesehen habe, vor gar nicht allzu langer Zeit, habe ich auch in dieses plötzliche Wiedersehen, das war so ungeplant, man hat sich zufälligerweise getroffen, ganz viele Erinnerungen reingesteckt und irgendwas hineinprojiziert, dass man eben, wie du sagst, daran anknüpft. Und dann habe ich aber das Gefühl gehabt, dass das nicht so unbedingt
auf Gegenseitigkeit beruht.
Und dann hat das auch irgendwie ein Stück weit wehgetan tatsächlich, weil man schon das Gefühl hatte, hey, was ist los? Wir sind doch wir, das ist doch cool.
Alles ja, so wie warum früher. Ist das so? Was habe ich getan? So? So,
ne? Genau, und aber auf der anderen Seite hatte ich das auch umgekehrt, dass ich jemanden getroffen habe, der mit mir in der Klasse war und der mir relativ klar signalisiert hat und eigentlich auch zum Ausdruck gebracht hat, dass er das Gleiche auch irgendwie gedacht hat, nur so über mich. Und ich aber gemerkt habe, dass ich irgendwie, dass das nicht mehr so richtig matcht oder wie auch immer, ich war so in meinem eigenen Strudel drin, dass vielleicht auch die Zeit fehlte in dem Moment. Ich war nicht abgeneigt, nicht desinteressiert, aber irgendwie hat es gerade in dem Moment nicht die Bedeutung bei mir gehabt, wie vielleicht bei ihm. Und das ist halt auch so der Punkt. Also ich glaube halt, dass auch sozusagen diese Bedeutung, die ja sozusagen auch ganz unterschiedlich ausfällt, je nachdem, wie man gerade in seinem Alltag gefangen ist, halt einfach auch an dieser Stelle nicht matchen kann.
Da haben wir eben auch drüber gesprochen. Es gibt manchmal auch einfach falsche Zeitpunkte, um Menschen im Leben zu haben, ne? Und das kann ja auch so ein Ding sein, dass man jemanden trifft, der, und man steht an anderen Punkten im Leben und die Person hat gerade so, was dieses Zwischenmenschliche angeht, ganz andere Bedürfnisse, als du sie hast, und man würde vielleicht in einem anderen Leben, an einem anderen Punkt sehr, sehr gut miteinander klarkommen auf einer freundschaftlichen Ebene, aber in dem Moment einfach nicht. Und dann ist es einfach der falsche Zeitpunkt. Das ist dann auch immer natürlich sehr, sehr schade. Aber ich will zum nächsten Thema weiterkommen, denn das könnte auch, ja, das ist, glaube ich, auf Zuhörerwunsch, und den will ich natürlich bedienen. Und zwar habe ich gestern geschrieben, was für Themen sollen wir abarbeiten? Wo habt ihr irgendwie Interesse, was Bestimmtes zu hören?
Ich habe jetzt wirklich Angst, aber ich sag's euch voraus. Also, wir werden hier an dieser Stelle keine geheimen Rezepte von uns verraten. Weder wird der Seher hat euch verraten, wie man das leckerste Rührei mit Sucuk macht. Niemals. Never ever. Also vergesst es, Leute. Keine Spionage hier im Podcast. Und ich werde euch auch nicht verraten, wie ich meine geheime Tomatensoße mache. Läuft ja nicht.
Es gibt ganz, ganz, wie soll ich sagen, vorwitzige Leute, die wollten was über mein Verhältnis zu Lakritze wissen, aber das, das ist nicht vorhanden, deswegen können wir da nicht drüber sprechen. Aber was mehrfach kam, war, das fand ich interessant, also Musik wurde angefragt, haben wir so quasi eingebaut, auf jeden Fall. Aber ein Thema, das mehrfach angefragt wurde, war, was für Guilty Pleasure wir entwickelt haben. Also wahrscheinlich ist das jemand, der auch früher Ofenkäse gehört hat und jetzt irgendwie so von uns wissen möchte, wie wir dazu stehen. Und ich habe tatsächlich in letzter Zeit, passt diese Frage unglaublich gut, ich habe ein total schräges Guilty Pleasure entwickelt in den letzten Monaten. Und zwar, kennt ihr den Drachenlord?
Drachenlord?
Ja.
Nee.
Okay, pass auf. Das ist irgendwie schon, das Ding läuft schon seit, seit 2007, 8, 9 oder so. Das ist ein ehemaliger YouTuber, so ein, relativ übergewichtiger Mensch aus Franken, der auch, ehemaliger Sonderschüler, bisschen Intelligenz gemindert, der halt auf YouTube irgendwie Content machen wollte. Und dann eine relativ große Followerschaft hatte, aber eher, weil die sich über ihn lustig gemacht haben. Ja. Und er ist dann daraufhin so ein bisschen abgehoben und hat sich für den Allergeilsten gehalten, hat nicht verstanden, dass 80% der Menschen ihm folgen, weil sie ihn lustig und scheiße finden. Und um den ist dann so eine richtige Bubble entstanden, das sogenannte Drachen-Game. Da gibt's irgendwelche Leute, die schreiben quasi Chroniken online, was der so alles gesagt und gemacht hat, die führen Buch darüber, die haben sein Haus besucht, haben versucht, ihm Geschenke zu bringen, haben versucht, ihn in Auseinandersetzungen zu verwickeln, ihn ja so ein bisschen drangsaliert, und ich habe das immer so wahrgenommen, dass er einfach ein ziemliches Opfer ist, was gemobbt wurde, und hatte immer so ein bisschen Mitleid mit ihm und bin jetzt so in diesen Rabbit Hole eingestiegen und habe mir so diese ganzen Videomaterialien alles angeguckt und nehme das gerade wahr und überdenke so ein bisschen meine Haltung dazu, und das ist so ein krasses Rabbit Hole, krasses Guilty Pleasure.
Ja, K.O. bin ich dann, das kannst du quasi nicht schlagen. Giltiger kann ein Pleasure nicht sein, würde ich sagen. Keine Ahnung, ja, es habe ich mal so am Rande mitbekommen, dass es das gibt. Und also ich glaube, es muss schon wirklich viel passieren, dass ich mich damit beschäftigen würde, um dann eine gewisse Faszination auch mit dir zu teilen. Wobei ich dir natürlich auch glaube, dass es irgendwie faszinierend sein kann. Aber nee, das ist jetzt, wäre jetzt auf Anhieb nicht meins. Und ansonsten muss ich jetzt gerade noch ein bisschen überlegen, ob ich einen Guilty Pleasure habe. Seat, hast du irgendwas?
Ich bin auch gerade am Überlegen, aber auf Anni fällt mir jetzt gerade nichts ein. Also
während ihr überlegt, muss ich kurz dazu sagen, weil du gerade meintest, da müsste einiges passieren, dass du da einsteigen und das teilen könntest. Ich habe das genauso gesehen. Ne? Ich habe das auch für total uninteressant gehalten und habe gedacht, so, was sind das für Menschen, die irgendwie Online-Chronik führen über das, was so ein aus meiner Sicht relativ primitiver Mensch im Internet verbreitet. Aber wenn man da einsteigt, ist es einfach haarsträubend skurril und ein bisschen witzig und auch ein bisschen erschreckend teilweise. Also es ist wirklich so ein, es ist wie so ein, wie so ein krasser Autounfall, der einen nicht loslässt, weil es auch einfach so ein Stück weit auch so eine gesellschaftliche Studie ist. So, jetzt müssen wir ganz kurz hier mal eine kleine Pause anlegen. Wir kriegen nämlich nochmal Besuch hier und erweitern die Runde vielleicht nochmal. Aber jetzt erstmal hier kurzer Schnitt an der Stelle.
Jungs, ich muss nochmal einhaken. Ja, ich habe ein Guilty Pleasure. Und zwar ist mir das gerade eingefallen. Also ich bin halt ein Typ, der nicht allzu viel TV schaut. Und ich habe in letzter Zeit halt gemerkt, dass dieses Trash-TV halt ganz extrem im Fokus ist. Und das sagt mir halt, dass extrem viele Leute solche Sachen halt gucken. Und Temptation Island ist für mich der übelste Guilty Pleasure, den es gibt. Also ich war fassungslos, was da so passiert. Was Digga. Da so Paare machen miteinander und ich bin einfach, ich habe das wirklich eine Viertelstunde, 20 Minuten Digga. Angeschaut und habe mir gesagt, unfassbar.
Da rennst du absolut offene Türen bei mir ein. Ich bin ja Trash-TV-Junkie durch und durch, ne? Sommerhaus der Stars ist das absolut Beste, was du dir angucken kannst. Wirklich, es ist ein absoluter Fiebertraum, ja, du, was da passiert. Und was ich am Trash-TV so faszinierend finde, ist diese Evolution, ne? Also ich verfolge das alles mit so einem fast schon wissenschaftlichen Interesse, ne? Und okay. Irgendwie so vor ein paar Jahren, so die erste Staffel, wie hieß der Shit nochmal? Love Island, also es ist ja alles Bullshit, ne? Aber ich glaube, Love Island war es. Und dann hatte das erste Mal ein Paar irgendwie Sex, so. Und das war so ganz züchtig unter der Decke, so in so einer Ecke, wo die dachten, die Kamera filmt das nicht. Und mittlerweile wird eigentlich in jeder dieser Sendungen so unfassbarer Rudelbums betrieben, dass man halt auch so sich denkt, was ist das für eine krasse Evolution? Also was ist so, was sagt das auch so über die Sitten und Normen der Gesellschaft aus, dass das einfach so normal geworden ist? Ne? Ich meine, ich bin kein Brüdermensch, du kennst mich, ne?
Definitiv.
Aber es, Jungs, spart euch das scheiß Gelächter, ihr Wichser, Alter.
Der kam gerade aus der Pistole geschossen.
Ja, okay, es ist mir schwer gefallen, dabei ernst zu gucken. Ich muss es selber zugeben.
Temptation Islands, Sommerhaus der Stars. Liebe Leute, wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr.
Ich möchte
nein, warte ganz kurz. Also das ist wirklich, das, ja, okay. Ich spare mir die Kommentare. Ist wirklich nicht meine Welt, so gar nicht. Was ich auf jeden Fall ab und zu mal ganz gerne sehe, früher war es wirklich Frauentausch, das war okay. Und Shopping Queen, das fand ich auch ein cooles Format. Und Rares gegen Bares, das finde ich auch noch lustig, aber das ist nicht wirklich Trash. Okay, wir machen noch ein bisschen Trash-TV-Talk und dann sage ich so, was ich so ein kleines Hidden Pleasure noch hab.
Du hast Trödeltrupp vergessen.
Das ist auch geil, hast du recht.
Weißt du, oder wisst ihr, was das Erschreckendste am Trash-TV ist?
Ja.
Ich bin jetzt zu alt dafür, aber wenn das vor 15 Jahren schon gegeben hätte, wäre ich dabei gewesen. Das ist das Erschreckende. So, stellt euch bitte vor, so, es hätte Love Island... Okay. 2005, 6, 7 schon, wir wissen, ich wäre dabei gewesen. Ja, und wir wissen, ich hätte so über die Stränge geschlagen, dass das irgendwie ganz Deutschland mich gehasst hätte, so. Wir wissen das, ne? Aber, jetzt ist man alt und reif und leider aus dem Alter raus, wo man sowas machen kann, leider. Ja, schade. Auf jeden Fall ist, aber das zu gucken, es ist ein absoluter Fiebertraum und, ich weiß nicht, wann war das? Das war eine dieser Sendungen, das war Temptation Island VIP vor 2 Jahren, glaube ich. Da gehen dann ja so Influencer mit ihren Partnerinnen und Partnern rein und müssen sich den Versuchungen aussetzen. Und einer dieser Social-Media-Persönlichkeiten, so ein Typ, hat sich dann da in eine Verführerin verliebt, in Anführungsstrichen. Mhm. Und hat dann diese Beziehung auch so ganz normal durchgezogen, so im Haus und hat... Das war so crazy, er hat quasi fast schon erwartet, dass seine Mitstreiter... ihn dafür feiern und ihm halt sagen so, ey, voll gut, dass du dich hier verliebt hast. Und alle waren halt nur so, Alter, du hast eine Partnerin im anderen Haus, so, was machst du hier für eine Scheiße, ne? Und er hat irgendwelche cringigen Liebesgedichte vorgetragen, wo allen so die Kinnlade auf dem Boden lag, weil die dachten so, was passiert hier gerade, ne? Und er dachte so, ey, alle müssen mich doch dafür feiern, dass ich hier die große Liebe finde. Das war so ein großer Moment der Fernsehgeschichte, also Wahnsinn.
Ich muss ganz ehrlich sagen, kann ich hier offen zugeben, bedingt durch diese ganzen Trash-TV-Geschichten erwische ich mich immer mehr dabei, On-Demand-TV zu gucken. Und ihr werdet jetzt lachen, ja, ich oute
ich
mich jetzt.
Ich bin ein Star, ich muss hier raus.
Nein, es gibt ganz schöne True-Crime-Geschichten oder Krimis im Fernsehen bei gewissen Channels in der Mediathek, die ich bevorzuge zu gucken, bevor ich dieses Trash-TV-Zeugs mir reinziehe.
Okay, pass auf. Also, Thema dieser Folge ist ja eigentlich Erwachsenwerden, ne? Daher jetzt mal die Frage an euch beide. Welche Fernsehserie hat euch ganz besonders medial geprägt? Das kann jetzt eine Soap sein, das kann von mir aus irgendwas Seriöses sein oder von mir aus auch Trash-TV. Fabian, du bist raus, deine Antworten kennen wir schon. Nee, aber sag mal, bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
Ich war gerade abgelenkt, du musst die Frage nochmal neu formulieren, bitte.
Welche Serien dich medial geprägt haben, so während deines Erwachsenwerdens?
Das ist interessant, weil ich jetzt neulich noch drüber nachgedacht habe und es gab ja auch irgendwie mal die Frage, da hat uns eine Zuhörerin geschrieben von Blutrausch und die hatte geschrieben, dass sie aus so einem familiären Umfeld kommt, wo irgendwie so ein sehr, sehr beschissenes und eingeschränktes Frauenbild vorherrscht und Frauen sind wenig wert und die hat uns gefragt, wo wir als Männer der 80er, wo wir unser Frauenbild her haben, dass wir so relativ wertschätzend und eben nicht so sind. Und ich habe schon mal erzählt, meine Eltern waren irgendwie berufstätig, als ich klein war. Ich bin sehr stark durchs Fernsehen erzogen worden, so als Kind und als Kind tatsächlich. Und das waren natürlich dann auch so die Actionfilme der 80er und 90er. Und wenn ich jetzt so zurückgucke, weil ich jetzt nochmal auf die Serie gestoßen bin, was hat mein Männlichkeitsbild am ehesten geprägt? Das ist die Detektivserie Mike Hammer tatsächlich. Weil ich als Kind immer so sein wollte. Immer so dieser Anti-Held, der sich so für die Schwachen einsetzt und keine Ahnung, so durchs Leben geht und sich nicht verbiegen lässt und auch eher riskiert, irgendwie ein Loser zu sein, als seine Ideale zu verraten. Das ist echt so ein Ding, was mich so richtig krass geprägt hat. Hat nichts mit dem Erwachsenwerden zu tun, aber hat mir so als Kind so ein Ideal in den Kopf gesetzt, dem ich nachgereift bin.
Sprechen wir von Sledgehammer? Nicht von Sledgehammer?
Nein, Sledgehammer war doch diese so eine Comedy-Geschichte. Mike Hammer ist, also das ist so eine, es gibt so einen Mickey Spillane, heißt der, das ist so ein amerikanischer Krimi-Autor, der war dafür bekannt, dass der besonders harte Krimis schreibt. Und Mike Hammer ist halt so ein Privatdetektiv in New York und die Serie war für damalige Verhältnisse auch relativ rough und hart so. Stacey Keach spielt die Hauptrolle, ich weiß nicht, kennst du, wenn du ihn siehst. Das war so ein Vorbild, dem ich so ideologisch irgendwie nachgeeifert bin, dass daher dann auch der Wunsch, Privatdetektiv zu werden, so als Kind, daher und von den drei Fragezeichen.
Ja, okay, alles klar. Also ich müsste den mal sehen, vielleicht kenne ich ihn auch, ich habe keine Ahnung so genau. Sledgehammer jedenfalls habe ich extrem geliebt. Wie ist seine Knarre nochmal? Judy, ne? Glaube ich. Ich glaube, Judy war das. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige Serie. Wie sieht's bei dir aus? Welche Serie hat dich so beeinflusst?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich jetzt ganz, ganz weit ausholen. Also da gibt's so einige. Also die erste, die mich wirklich fasziniert hat und die ich immer sehr, sehr gerne geguckt habe, da werdet ihr mir wahrscheinlich den Zuspruch geben, ist, wie kann es auch anders sein, das A-Team. Das nächste wäre, was mich...
A-Team 100 Pro. Weil wir haben, Hakan ist übrigens auch dabei. Was meinst du noch? Genau. Hakan ist auf jeden Fall Mr. T.
So, das war so das Erste. Das Zweite ist, werdet ihr mir wahrscheinlich auch einen Zuspruch geben, über sehr, sehr viele Jahre hinweg, King of Queens.
Ja, Mann. Also dazu muss ich ganz kurz eine Anekdote raushauen. Denn jedes Mal, wirklich einfach immer, wenn man Serhat besucht hat, der hatte quasi in der Küche oben so ein kleines Eckregal. Das war wirklich nur so wahrscheinlich auch selbst angefertigtes Dreieck quasi, was so in die Ecke reingebolzt wurde. Und darauf war so ein Miniaturfernsehen, der einfach im Dauerbetrieb lief. Und da lief einfach immer, ausnahmslos, King of Queens. Also das hast du wirklich gefeiert.
So, eine Anekdote dazu. Weißt du denn, woher die DVDs für diese Geschichte kamen?
Nein.
Die hast du mir gekauft.
Vergessen. Habe ich echt?
Ja.
Ja, geil, Mann.
Das war zu einer Zeit, wo ich eine gesundheitliche Einschränkung hatte nach einer OP. Und da hat mich der liebe Daniel sehr, sehr häufig besucht und ich war halt etwas ausgenockt und konnte halt nichts machen und war halt dauerhaft zu Hause alleine und der Daniel hat sich dann gedacht, was können wir dem Gutes tun und hat dann so eine vierfache DVD-Sammlung von King of Queens mir gekauft und mitgebracht. Und seit dem Tag, die habe ich übrigens immer noch, läuft diese Serie, wenn gar nichts anderes läuft, einfach auf Dauerschleife in einem Oldschool-DVD-Player mit einem Oldschool-Fernseher immer noch.
Aber King of Queens ist auch einfach unglaublich gut. Also ich habe das auch so hart gefeiert, und auch wenn ich die Folgen alle in- und auswendig kenne, ich mag die immer noch. Diese Dynamik, okay, die ist dann irgendwann, wird die so ein bisschen nervig, da ist dann Carrie nur noch kratzbürstig und Duck lügt nur noch, das wird dann so ein bisschen, es wird so ein bisschen strange irgendwann zwischen denen. Richtig. Aber das ist einfach eine der besten Sitcoms, die es einfach jemals gegeben hat, so aus meiner Sicht. Wie gesagt, meine Lieblings-Sitcom ist einfach Community, aber die ist so nerdig und so, du musst so krass dabei bleiben, um die roten Fäden und Stories alle mitzubekommen, dass man da schnell den Überblick verliert. Und King of Queens ist einfach so, ja, du steigst irgendwo ein und weißt, woran du bist, und kannst einfach das Ding feiern. Das ist einfach nah an der Perfektion auf jeden Fall.
Ja, hundertprozentig. Also wenn wir über neuere Serien sprechen, finde ich natürlich auf jeden Fall sowas wie, ja, ich will jetzt gar nicht so einen Serientalk starten, ja, aber auf jeden Fall Better Call Saul, Breaking Bad, überragend. Aber wenn es darum geht, mal eben reinzuswitchen und sich berieseln zu lassen und eine gute Zeit zu haben, und zwar in kürzester Zeit, ist auf jeden Fall ein sehr großer Tipp von mir. Brooklyn 911, unglaublich lustige Serie. Das sind immer so 20 Minuten, sehr unterhaltsam, sehr lustig. Es ist auf jeden Fall ein großer Tipp. Und ich habe auf jeden Fall Lust, mit euch gleich noch eine Folge zu gucken. Das ist nämlich ein super Humor. Wenn ich jetzt wirklich überlege, welche Serie mich am ehesten geprägt hat, ist es total schwer, weil ich halt, so Fabian, wie wir auch immer sprechen, definitiv genauso wie du auch so ein Kind bin, das sehr stark von irgendwelchen amerikanischen Serien beeinflusst wurde und medial geprägt wurde. Ich glaube, wenn es nicht Knight Rider bei mir ist oder Alf, dann würde ich jetzt mal was Neues raushauen, worüber wir noch nie gesprochen haben, was aber zeitweise auch ein sehr, sehr, sehr starker Begleiter von mir war. Und das ist Fackeln im Sturm.
Ja, was ich interessant finde, dass ich immer so auf diese Anti-Helden-Charaktere abgefahren bin. Also da möchte ich noch eine deutsche Serie nennen, die auch meine Kindheit auch so ein bisschen geprägt hat. Kennt ihr Balko?
Ja.
So ein RTL-Original, so ein bisschen so schräge Krimis aus dem Ruhrpott, die immer auch so voll mit skurrilen Gestalten waren. Und habe ich halt auch geliebt und gefeiert. Ich mochte immer so das Skurrile und auch, wie gesagt, diese Anti-Helden-Typen. Also so Michael Knight, der Held in scheinender Rüstung, so also David Hasselhoff in Knight Rider, in so ein perfekter Typ in so einem perfekten Auto, das hat mich nie so gecatcht. Ne? Das war für mich immer, weil das einfach zu, ich mochte auch nie Superman, weil der mir einfach zu perfekt war. Ich war immer der Batman-Typ, ne? Weil das jemand ist, der Fehler hat, der dunkle Seiten hat, der irgendwie einen Charakter hat und ein Anti-Held ist. Da habe ich mich auch immer am ehesten gesehen und fand es immer am erstrebenswertesten. Aber diese Frage, wie wir das immer so machen, müssen wir natürlich auch an die Zuhörerschaft weiterreichen. Ballert uns bitte in die Kommentare unter dem Post zu der Folge eure Guilty Pleasures und Serien und Filme, die euch geprägt haben. Seid ihr auch so, TV-Kinder gewesen wie wir, die so vom Fernseher großgezogen wurden, weil niemand Zeit für sie hatte? Und wenn ja, was waren da eure Go-Tos?
Ich möchte noch was hinzufügen. Das kommt zwar jetzt extrem random, aber das muss ich einfach sagen. Damals, das Witzige ist, wir alle, die hier sitzen, kennen sogar alle diese Person, die mir seinerzeit diese Serie so mehr oder minder aufgedrückt hat. Und das ist, ja, jetzt haltet euch fest, es ist gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Ich sehe in dein Herz. Sehr gut, okay.
Gute Zeiten. So,
und das, ihr wollt alle nicht, dass ich
dabei singe. Das gucke ich eigentlich, also überhaupt nicht, aber es reizt mich manchmal, wenn man so 1, 2, 3 Jahre so das nicht geguckt hat, einfach mal reinzuseppen, um zu gucken, welche Charaktere sind noch vertreten und wer ist überhaupt noch da? Was ist so die True Story dahinter? Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe letzte Woche erfahren, weil ich reingesappt habe, das passt jetzt total gut zum Podcast-Thema generell. Es gibt einen Charakter, Joe Gerner, der spielt
den
immer
noch. Gibt's den immer noch? Ich wollte gerade fragen, ob es alte Leute
gibt. Immer noch in dieser Serie.
Der war wirklich so der beste Bösewicht. Ich habe ja immer früher gedacht, wenn ich mal irgendwann wirklich Regisseur werde, so und einen coolen, wirklich einen guten deutschen Film mache, dann würde ich total gerne Joe Gerner als Hauptdarsteller gewinnen, aber als Protagonisten, also nicht als Antagonisten, als Bösewicht, sondern irgendwie so als Held. Das fände ich immer total lustig, weil der so eine Kultfigur im deutschen Fernsehen ist. Ja. Finde ich total lustig, dass du reinguckst.
Wie heißt der, glaube ich? Ich glaube Wolfgang Barrow.
Wolfgang Barrow heißt der, genau. Ja, genau. Ja, zum Thema Hidden, wie heißt das nochmal? Guilty Pleasures, genau. habe ich jetzt, mir fehlt immer noch nicht so wirklich was ein. Was ich aber definitiv habe, darüber haben wir auch gestern geschnackt, ist, dass ich leider relativ anfällig bin, Quatsch zu kaufen im Supermarkt, wenn mich irgendwas anlächelt. Also wenn es von, keine Ahnung, ich sag jetzt mal irgendeinen Namen, Nutella oder so, einen schrägen Remix gibt mit, keine Ahnung, irgendeiner Geschmacksrichtung, die man vorher nicht hatte, dann bin ich wahrscheinlich der Erste, der sich das in den Einkaufswagen reinsteckt, um das auszuprobieren. Das führt dazu, dass ich immer wieder coole Sachen entdecke, aber es ist auch nicht immer sinnvoll, was ich dann kaufe. Also das ist von mir auf jeden Fall ein Guilty Pleasure. Ja, Fabian, hast du sonst noch irgendwelche Themen parat oder wie sieht's aus?
Nee, tatsächlich nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben so ja diesen Themenkomplex Erwachsenwerden ja, aus verschiedenen Sichtweisen beleuchtet und mir fällt jetzt ad hoc wirklich nichts mehr ein. Liegt aber auch daran, dass ich echt langsam Hunger habe. Daniel signalisiert, dass er noch eine Thematik vorweisen kann. Aber ich würde, glaube ich, hier so langsam den Schlussstrich ziehen, zum Ende der Aufnahme kommen und den Grill anwerfen, denn ja, wie gesagt, viel zu lange her, dass was gegessen wurde in diesem Haus.
Das liegt aber auch daran, dass der Serhat so wirklich ganz grässlich scheußliche Oliven angeschleppt hat und in so einer richtigen Daddy-Art und sagt, was auf den Tisch kommt, wird auch gegessen.
Ich wiederhole es nochmal, was auf den Tisch kommt, wird gegessen und diese Oliven werden in diesem, also in dieser Zeit, wo wir noch hier sind, definitiv, Hakan, du brauchst gar nicht so zu gucken,
du musst mit essen, auch dazu.
Die werden aufgegessen.
Das Ding ist, wir haben, sind grüne Oliven. Das Ding ist, wir haben eine Theorie dahinter, wir denken, dass an diesem Olivenstrauch noch irgendwas anderes wuchs und dass das irgendwie so eine Hybrid ist, das schmeckt nicht wirklich wie eine Olive, eher wie so eine Art Kapern, Ahorn, Zitronen-Remix oder so, total strange.
Aber nichtsdestotrotz werden sie aufgegessen.
So, ist klar, haben wir jetzt verstanden. Ansonsten, um das vielleicht abzuschließen, wir haben über das Erwachsenwerden bis hierhin gesprochen, jetzt sind wir irgendwie so um die 40, zumindest steht das so auf dem Ausweis, wir wissen alle, dass wir eigentlich mindestens 15 Jahre jünger sind im Kopf. Die Frage wäre, wenn wir diese Folge zu diesem Thema nochmal in 20 Jahren aufnehmen, was glaubt ihr, wo ihr sein werdet und was würdet ihr eurem jetzigen Ich mit auf die Reise geben? Das ist vielleicht eine ganz nette, esoterische, abschließende Frage.
Ja, also was so Prognosen angeht, enthalte ich mich, weil wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hättest, wo ich in 20 Jahren bin, dann wäre das auch anders, als es jetzt ist, definitiv. Also wenn ich eins gelernt habe, dann, dass man nie so richtig weiß, wohin die Reise geht, auch wenn man jetzt ja einen gewissen Plan und eine gewisse Spur im Leben gefunden hat, aber wie gesagt, da enthalte ich mich. Ich habe natürlich so Ziele und Wünsche im Kopf, aber ich habe auch gelernt, dass es gut ist, nicht über Ziele und Wünsche zu sprechen, bis die nicht irgendwie in irgendeiner Form annehmen. Deswegen dazu nichts von mir und ja, was würde ich meinem jetzigen Ich auf den Weg geben? Ich glaube, wenn ich in 20 Jahren auf heute gucke, dann würde ich feststellen, dass ich jetzt heute auf einem guten Weg bin und dass die Ziele, die ich mir gesetzt habe, ja, realistische und gute sind. Also das gab auch mal andere Zeiten, wo man irgendwie so eine Lebensvision hatte, die ich heute irgendwie komisch finde. Aber ich glaube, ja, ich würde in 20 Jahren immer noch sehr zufrieden sein mit dem, was ich mir heute so ausmale. Ja.
Wie sieht's bei dir aus?
Wenn eventuell eine Sache, dann, dass es irgendwie Love Island Ü60 gibt und ich dann in 20 Jahren...
Das wollen wir auch nicht. Also ich wollte vorhin schon noch sagen, dass, aber ich hatte gerade kein Mikrofon zur Hand. Ich glaube, ein Grund auch, warum wir heute nicht mehr bei Love Island mitmachen können, ist, dass möglicherweise der Sixpack nicht mehr vorhanden ist. Und ich denke, in 60 Jahren wird das auch eher so eine Beuteltasche sein. Okay, wie ist es bei dir?
Also ich kann mich eigentlich nur meinem Vorredner Fabian anschließen. Also ich kann halt auch oder möchte auch nicht unbedingt eine Prognose abgeben. Aber die letzten Jahre meines Lebens haben mich eine Sache gelehrt. Das Wichtigste für mich ist halt die vollkommene Zufriedenheit mit dem, was ich mache, woran ich Spaß habe. Ein Stück weit gesundheitliche Rückschläge, die halt nun mal da waren. Und deswegen bin ich dankbar, dass es gesundheitlich gut ist und dass es mir sehr, sehr gut geht. Und ich hoffe halt, dass in 20 Jahren wir genau hier, genau an so einem Abend, wir wieder hier sitzen, darüber diskutieren, dass Fabian endlich seine Bewerbung für Love Island Ü60 abgegeben hat und wir beratschlagen davon, wie es da weiter vorgehen wird. Also das mal so am Rande. Und also ich kann wirklich rückblickend betrachten, ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich mit den Sachen oder mit den Zielen, die ich mir so kleine Ziele, die ich gesetzt habe, die ich nach und nach erreiche und bin sehr dankbar darüber, dass ich den Fokus einfach drauf gelegt habe. Ich möchte glücklich sein mit dem, was ich tue und stehe halt hinter meinen Entscheidungen, die demnächst jetzt anfallen werden und bin froh, wie das Leben aktuell jetzt geht.
Das waren schon wirklich, wirklich gute abschließende Worte und da wage ich auch nicht mehr so richtig einen Blick in die Zukunft zu werfen. Ich hoffe, dass wir dann immer noch zusammensitzen und lachen können und dass wir uns vielleicht diese Folge anhören und sagen, hahaha, was waren wir doch Jungspunte und was haben wir da noch erzählt und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass wir ähnlich wie vor 25 Jahren, 20 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, dass wir dann immer noch befreundet sind, dass das noch alles läuft, dass es uns allen gut geht und unserer Familie und allen Menschen, die uns wichtig sind. Und was ich sagen würde, ist, Folge weiterhin deiner inneren Stimme. Und wenn es sich gut anfühlt, dann bist du auf dem richtigen Weg. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal zu Stockbrot und Dosenbier.
Vielen Dank nochmal und ich würde sagen, bis demnächst, Jungs.
Bis demnächst. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Morgen bleibt es zunächst sonnig und es wird noch einen Ticken wärmer als heute. 33 Grad in der
Stockbrot und Dosenbier.